Das Thema hat die große Überschrift, dass der neue Dollarimperialismus den alten Dollarimperialismus nutzt und verdrängt und dass am Fall Iran, dem Umgang mit den Iran-Sanktionen, der Kündigung des Iran-Atomabkommens und den Folgen für alle daran Beteiligten und die übrige Welt, sich exemplarisch einiges über das Thema der Weltordnung und ihrer Veränderung sehen lasse. Gut, das soll also heute nachgewiesen werden und alles, was heute nicht zur Sprache kommt, da verweise ich auf die Literatur am Büchertisch und auf das nächste in 14 Tagen erscheinende Heft des Gegenstandpunkts, das auch noch einmal einen Artikel zur Weltordnung Amerikas enthalten wird und zu Europa und. Also in 14 Tagen ungefähr in den Buchläden. Gut, also mal so angefangen. Es ist auffällig, selbst konservative Zeitungen sprechen heutzutage vom Dollarimperialismus der USA, beklagen sogar, dass unter Trump eine Politik eingerissen sei, die sie, sogar die FAZ, dann Dollarimperialismus nennen. Das ist natürlich Dollarimperialismus, das ist ein anklagender Titel. Wenn man ihn in eine Überschrift in der Zeitung setzt, meint man das kritisch. Der Sache nach ist damit noch nichts geklärt, außer dass es eben nicht als angemessen angesehen, sondern sogar als eine schlechte Unterordnung anderer Staaten unter die USA angesehen wird. Wir wollen uns also mit der Sache beschäftigen. Und wenn gesagt wird, auch das war in der Ankündigung schon Thema, mit der Trump-Administration sei überhaupt der Dollarimperialismus in die Welt gekommen, dann, so meinen wir, ist das ein Irrtum. Denn das, was Herr Trump betreibt und seine Regierung, beruht auf, baut auf einer Stellung der USA, ihres Dollars, ihrer ökonomischen und strategischen Stellung in der Welt. Es beruht auf so etwas und baut darauf auf, und das hat die neue Administration nicht erfunden, aber sie benutzt es sehr neu. Es geht in der Anklage, wenn man sagt Dollarimperialismus, in der Regel darum, dass thematisiert wird, der Dollar und seine Stellung werde womöglich als Waffe benutzt, als ein Mittel, andere Staaten zu schädigen, unterzuordnen und so weiter. Darüber soll es auch gehen. Nähern wir uns der Sache über das exemplarische Thema Iran an, dann merkt man Folgendes. Im Frühjahr dieses Jahres hat Präsident Trump einseitig die bisherige Regelung über die atomare Anreicherung von die Anreicherung von atomarem Material im Iran aufgekündigt, das damit verbundene Abkommen, garantiert von den Mächten USA, Russland, China, den beiden anderen Staaten im Weltsicherheitsrat mit Atomwaffen England und Frankreich und sogar der Bundesrepublik Deutschland. Er hat dieses Abkommen gekündigt, und zwar nicht, weil es der Iran verletzt hätte, weil die Inspektoren gesagt hätten, dort sei nicht das, was in dem Abkommen vereinbart wäre, eingehalten worden, sondern von Trumps Seite aus sehr deutlich, dieses Abkommen hätte überhaupt nicht zustande kommen dürfen. Es hätte nie abgeschlossen werden dürfen. In seiner Rede, es ist überhaupt der schlechteste Deal aller Zeiten. Und er macht auch deutlich, diese Art von Abkommen, wie es mit dem Iran abgeschlossen wurde, das hätte ihn nie zufriedengestellt, würde ihn auch nie zufriedenstellen, denn er hätte darauf bestanden, dass man mit dem Iran überhaupt kein Abkommen abschließen darf. Der Iran ist in der Sicht der Vereinigten Staaten, der jetzigen Regierung der Vereinigten Staaten, ein Feind, mit dem man keine Abkommen solcher Art schließt. Kein Handel, keine Verhandlungen, sagt Trump, außer vielleicht Verhandlungen, und das macht er deutlich, wo es darum gehen könnte, dass der Iran endlich seine eigene Staatsausrichtung aufgibt, versichert, dass er sich nicht mehr in den Nahen Osten einmischt, sich nicht mit eigenen Interessen in Syrien, Irak und so weiter und so weiter betätigt, seine Waffenprogramme aufgibt und so weiter. Nicht nur in der Sicht der Iraner, sondern auch in der Sicht der Amerikaner wäre das im Grunde genommen so etwas wie die Verhandlungen über die Kapitulation dessen, was der Iran heutzutage ist. Und zwar eine Kapitulation, selbstverständlich, da zögert der US-Präsident nicht, nach US-Bedingungen. Indem Trump dieses Abkommen aufkündigt, macht er auch klar, die sogenannten Garantiemächte, die Mitunterzeichnermächte, von denen lässt er sich an der Aufkündigung nicht hindern. Im Gegenteil, er konsultiert sie erst gar nicht. Das Ganze ist ein echtes Machtwort. Und dahinter steckt die von Trump übernommene, betätigte, weltweite Macht der USA. Diese Machtfrage und auch die Machtlage ist den europäischen Partnern und Medien natürlich nicht unbekannt. Sie ist ihnen schmerzlich klar. Es ist allerdings auch so, es wird behandelt als, das ist eben Trump und seine Administration, die gute Weltmacht USA ist eigentlich oder war bis gestern etwas ganz anderes. Gerade in Europa beharrt man da auf einem Unterschied. Rückwirkend wird das Iran-Abkommen in ein sehr gutes Licht getaucht. Obama kommt sehr gut weg bei der Besprechung und es gibt einen allgemeinen Ton, der heißt, gestern wäre noch die US-Gewalt etwas, schon Beeindruckendes, aber doch immerhin Gutes gewesen für die Ordnung, für alles, was man erstrebenswert findet. Und es sei ein Schutz gewesen gegen Gewalt, gegen die Ausbreitung von Waffen, deren Ausbreitung noch keiner will, und so weiter. Sogar Eine regelbasierte Weltordnung wird von Frau Merkel beschworen. Und worauf ich aufmerksam machen möchte, es sind lauter Gegenüberstellungen, wo ich mal darum bitte, zu prüfen, ob diese Gegenüberstellungen sich eigentlich halten lassen. Ob das nicht sehr Interessierte anstatt sind. Da steht auf der einen Seite eine friedliche Weltordnung statt nationales Gegeneinander. Da steht Diplomatie statt Gewaltandrohung, womöglich Gewaltanwendung. Da steht die Ausrichtung der internationalen Politik auf allseitigen Nutzen von Partnern, Großmächten, sogar etwas problematischen Staaten wie dem Iran. Frau Merkel nennt das sogar eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite, und das anstatt heißt rücksichtsloses Streben nach nationalem Erfolg, nach einseitigen nationalen Nutzen, womöglich nach Dominanz. Das sind so Gegenüberstellungen. Ich bezweifle, dass die stimmen. Vielleicht mal so rum. Uns allen wird von Europas Führern, auch von der Öffentlichkeit, ans Herz gelegt, ja, seit Trump so mit dem Iran umgeht und mit anderen Staaten, da ist einiges ins Rutschen gekommen. Einige Ideale, die wir doch alle mit der Weltpolitik verbinden, Respekt vor Staaten, vor Verträgen, vor Ordnung, all das sei jetzt unter die Räder gekommen und bisher seien die Politiker unterwegs gewesen, all das, so gut sie es halt konnten, zu verwirklichen. Aber jetzt sei eine Zeit angebrochen, wo Anstand, Vernunft, Mäßigung in der Politik unter die Räder kommt, für die vornehmlich Frau Merkel gelobt wird. Die Gegenthese über all diese Werte mögen unsere Politiker zwar lamentieren, aber es geht ihnen schon um etwas mehr und Handfesteres als solche Werte. Es geht ihnen um eine sehr handfeste Entmachtung, die sie erlitten haben in letzter Zeit und die sie nicht hinnehmen wollen. Es geht ihnen, wenn sie die Macht der USA anklagen, um das Verhältnis zur Macht der USA, indem sie beklagen, dass sie einen Machtverlust erleiden. Wenn wir jetzt mal den alten Iran-Atomvertrag wenigstens kurz anschauen, in der Hauptsache wollen wir schon auf den Dollarimperialismus ja eingehen, aber nehmen wir das Thema eben als exemplarisches. Sobald man über den Iran spricht, ist eins klar: In der Öffentlichkeit, jeder weiß, jeder wird vertraut gemacht damit, erstens, da gibt es eine Herrschaft der Mullahs, die mit Sittenwächtern und Polizei und Geheimdiensten mit ihrem Volk bös umgehen, ihre Frauen unter den Chador beugen, Minderheiten verfolgen, mit Homosexuellen die schlimmsten Strafen exekutieren und so weiter. All dies weiß man, und das ist quasi das von jedermann gewusste Bild über den Iran. Auch wenn man sonst vielleicht weniger damit sich befasst, das weiß wirklich jeder, der, selbst wenn er nicht die Bild-Zeitung liest. Also das bekommt jeder mit, will ich sagen. Wenn US-Präsidenten das Bild malen, dass ihre Feindschaft öffentlich begründen soll, kommt all das auch vor, auch bei Herrn Trump, aber auch bei anderen Vorgängern im Amte. Unterdrückung des iranischen Volks, Unterstützung von Fanatikern, die Terror ausüben. Es wird verwiesen auf Engagements des Iran im Iran und Syrien. Und sobald Politiker darauf verweisen, fällt mir, vielleicht auch euch auf, es ist seltsam, viele Verbündete der Vereinigten Staaten in der Region weisen sehr ähnliche, manchmal identische Merkmale auf. Ohne dass sie den Status eines Verbündeten oder Partners Amerikas dadurch überhaupt verlieren. Das könnte ein Hinweis sein, wer immer denkt, ah ja, endlich kümmern sich die Mächtigsten der Welt um die Sorgen iranischer Frauen, von Minderheiten und so weiter. Sie werden von dem amerikanischen Präsidenten und den amerikanischen Präsidenten gleich eines Besseren belehrt, weil all das, worauf da in diesen Bildern, warum wir dahin müssen, verwiesen wird, ist gleich herabgesetzt zu einem Indiz, zu einem, da sieht man doch nur, was eigentlich. Dass dieser Staat unerträglich ist, und zwar für die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrer Aufsichtsrolle, und zwar über den ganzen Nahen Osten und den Globus. Und wenn das Feindbild aufgefüllt wird mit Hinweisen, wo die USA und Iran sich tatsächlich reiben, in der Frage, welchen Einfluss hat man eigentlich im Irak, wie geht eigentlich der sogenannte Bürgerkrieg in Syrien aus, welche Rolle spielt man eigentlich im Jemen und. Immer dann, wenn so etwas angeführt wird, dann geben all diese Hinweise weniger Auskunft über den Iran. Selbst wenn darauf verwiesen wird, der Iran, was er an Waffen hat, was er an Einmischungen hat oder sonst wie, es sind eigentlich mehr Auskünfte darüber, was die USA für Ansprüche an diese Weltregion und damit auch an die Staaten in dieser Weltregion haben. Und dass diese Ansprüche so weit gehen, dass all das, was dort angeführt wird, Unterstützung von Gruppen, die die USA jedenfalls nicht zu den Islamisten, die für sie kämpfen, rechnen, sondern zu den falschen Islamisten, also zu den Terroristen. Eingriffe, die die USA jedenfalls nicht zu ihren Verbündeten und als nützlich rechnen, sondern wo gesagt wird, das schadet den Durchsetzungen, die wir gerade favorisieren. Waffeneinsatz, der nicht für das angesehen wird, wofür Waffen eigentlich da seien, nämlich Durchsetzung von Ordnungsvorstellungen, wie sie die USA in dieser Region anlegen. Wenn all das angeführt wird, bekommt man ein Bild davon. Hier sagen die USA über sich: Wir sind angegriffen, weil wir diese Maßstäbe an diese Region anlegen, und dafür ist all das, was dieser Iran betreibt, ein einziger Verstoß, und wir erheben all diese Dinge, Frauenunterdrückung und, bis zum letzten Punkt, in einen Rang, der heißt, eigentlich steht eine Beseitigung der ganzen politischen Ausrichtung des Irans an. Eigentlich eine Beseitigung dessen, was dieser Staat ist und wofür er steht. Es gibt dafür in Amerika eine ganz griffige Formel. Die sagen einfach, das ist Anti-Amerikanismus, was die betreiben. Und Anti-Amerikanismus als Kurzformel heißt, von amerikanischer Sicht wird es eingeordnet darein, das will uns schaden, weil es sich gegen unsere Maßstäbe stellt. Es betätigt sich, dieser Staat betätigt sich politisch, weil er gegen das steht, was wir verlangen, was in dieser Region passieren soll. Und weil das so ist, muss es als Anti-Amerikanismus auch beseitigt werden. Die Amerikaner sind da nicht faul, die sehen die Beseitigung von dem, was ihnen nicht passt, als ihr gutes Recht an. Die sagen, das ist überhaupt das internationale Recht, das die Vereinigten Staaten haben. Sie kennen auch gleich die Instanz, die dieses Recht durchsetzt. Es ist die gleiche Instanz, die auch die Anklage erhebt, nämlich die USA. Und die USA sagen damit auch, was dürfen eigentlich dort die Staaten? Sie nehmen Anstoß daran, der Iran hat Macht. Und ein Staat, der auf ihrer Abschussliste steht, darf keine Macht haben. Das ist eine Selbstverständlichkeit, für die nicht argumentiert wird, sondern mit der argumentiert wird, wie eine Selbstverständlichkeit. Und wenn die Vereinigten Staaten sagen, der Iran darf keine Macht haben, dann datiert dies schon mindestens, wenn man Mossadegh mal weglässt, mindestens seit 1979 vom Standpunkt, naja, da haben die Mullahs die Macht übernommen und damals einen pro-amerikanischen Herrscher, den Schah, beseitigt. Und was immer man selber kritisch über die inneren und sonstigen Zustände des Iran sagen kann, die Amerikaner haben auf jeden Fall das als Angriff auf ihre Stellung in der Region genommen und waren nicht faul, auch mit aller Macht dafür zu sorgen, dass das nicht einfach hinnehmbar ist. Also, ich rufe nur so ein paar Dinge in Erinnerung. Die Vereinigten Staaten haben den Irak zu einem Krieg gegen Iran ermuntert. Saddam Hussein hat sogar gemeint, dafür könnte er sich dann so etwas wie Kuwait nehmen. Damit hatte er sich geschnitten. Die Vereinigten Staaten haben in Sachen Gewalt in dieser Region selber nichts anbrennen lassen und sind auch diesmal klarzustellen, nicht nur als Aufrüster aller Nachbarstaaten des Iran tätig. Israel vorweg, als die beherrschende Macht der Gegend sowieso, Saudi-Arabien und die Golfstaaten. Die Vereinigten Staaten selber sind mit einer Militärmacht vor Ort, die alles übersteigt, was regionale Mächte sonst einfach so aufzuführen haben. Flottenverbände der USA unter Führung eines Flugzeugträgers weisen manchmal mehr Schlagkraft aus, als überhaupt ein Staat in dieser Region auf die Beine stellen kann. Und da ist die Luftwaffe und U-Boot-Flotte noch nicht gerechnet. Und so weiter und so weiter. Also Stellvertreterkriege, militärische Optionen, die ständig auf dem Tisch sind, also Kriegsdrohungen. Da haben die Amerikaner immer investiert, gezeigt, was sie wollten, und das Ziel war auch klar, den Selbstbehauptungswillen dieses Staats Iran stand jedenfalls auf ihrer Liste als dasjenige, was sie nicht haben wollten, und sie wollten die Machtmittel zersetzen. Ja, bitte.
Ja, wir haben jetzt gesagt, die Amerikaner, aber eine Allgemeinung von allen Amerikanern finde ich jetzt unzulässig, weil in Amerika gibt es verschiedenste Gruppierungen, da gibt es auch verschiedenste Menschen, die gegen Krieg sind, die für den Krieg sind. Also ich finde,
Es ist so eine, ja, das ist eine Art und Weise, wie wie ich deutlich machen will, um nicht immer sagen zu müssen, die Administration, die Regierung. Selbstverständlich sind nicht diejenigen, die Gegner dieser Politik sind oder damit nicht einverstanden sind und so weiter, einfach mit einbezogen in jede Überlegung. Auch wenn ich Amerikaner sage, möchte ich auch nicht sagen, dass die Einwohner Chiles oder Mittelamerikas oder sonst wie gemeint sind. Es ist eine abkürzende Redeweise, die man mir bitte verzeiht. Es ist die Art und Weise, wie man manchmal klar macht. Man meint, die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Regierung, möchte aber nicht jedes Mal das gleiche Wort benutzen. Also selbstverständlich will ich nicht alle in einen Topf werfen. Also das ist nicht das Bestreben. Gut. Dem Iran kann man gewiss nicht nachsagen, dass er nicht ambitioniert wäre. Aber seine Ambitionen bemessen sich auch an seinen Mitteln, und die Mittel sind im Vergleich zu den amerikanischen eher begrenzt. Nicht, dass die Iraner nicht so etwas wie eine regionale Rolle anstreben würden, aber sie haben es gerade seit die Mullahs dort herrschen, eben mit einer aufgerüsteten Mannschaft, die von den USA angeführt werden, zu tun. Und was der letzte Schritt ihrer Reaktion auf die Politik, die die USA zur Beseitigung der Mullah-Herrschaft im Iran unternehmen. Der letzte Schritt, den der Iran dagegen in Angriff genommen hat, ist bemerkenswert. Sie haben sich mit Atomtechnologie beschäftigt, nicht um einfach nur Studien darüber zu treiben, auch nicht, um einfach nur ein wenig Nuklearmedizin daraus zu machen oder einen Reaktor für die Stromgewinnung zu betreiben, sondern wer so etwas beherrscht, die Anreicherung von Uran bis zu einer atombombenfähigen Konzentration, der kommt dem Schritt nahe, dass er eine Waffe bauen kann. Das ist eine Potenz innerhalb der Staatenwelt, die etwas vermag, selbst wenn man noch nicht eine Waffe hat, sondern aller Welt mitteilen kann, ich könnte sie mir aber flott beschaffen. Die Potenz besteht darin, dass jeder, der eine militärische Eskalation mit einem solchen Staat angeht, mit etwas Neuem rechnen muss. Und das haben die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Regierung in einer interessanten Art und Weise thematisiert. Als der Iran immer weitere Fortschritte mit der Anreicherung von Uran machte, hat man in Amerika davon gesprochen, es schließe sich ein Fenster der Gelegenheit. Man müsse jetzt eigentlich zuschlagen, weil danach ginge es womöglich nicht mehr oder nicht mehr so einfach. Eine interessante Überlegung. Was geht eigentlich dann nicht mehr so einfach? Welche Gelegenheit wird eigentlich eventuell verpasst? Eigentlich geht es darum, dass dort die Verantwortlichen Amerikas darüber sprechen, dass eine Kriegsführung ohne mit einer Gegenwehr zu rechnen, die einen selber oder Verbündete sehr schädigen kann, dass eine solche Kriegsführung eventuell nicht mehr möglich sei oder eingeschränkt möglich sei oder nur mit größeren Kosten möglich sei. Wenn dies die Überlegung ist, wenn man sagt, da schließt sich ein Fenster, dann verrät das was über den Anspruch und umgekehrt auch die Intention, die vielleicht der Iran damit verfolgt, wenn er sich ein solches Programm zur Urananreicherung zugelegt hat, nämlich sich selber in die Situation zu bringen, damit abschrecken zu können, dass die Vereinigten Staaten von Amerika einen Kriegsschlag gegen den Iran führen. Eine Einschränkung der politischen Freiheit, einfach jederzeit ohne Zerstörungsrisiko für die USA zuschlagen zu können, das hatten die Iraner wohl im Sinn, als sie sich mit Atomtechnologie und Anreicherung befasst haben. Für die USA unter Obama war die Atomanreicherung einerseits der entscheidende Punkt zu sagen, wir eskalieren unsere Politik. Wir drohen ganz anders, weil der Iran kommt näher an eine atomwaffenfähige Anreicherung von Uran. Auf der anderen Seite haben die Vereinigten Staaten sich entschlossen, nach sehr langer und auch in Amerika sehr kontrovers diskutierter Entscheidungsfindung etwas anderes zu machen, und zwar dieses Atomabkommen, zu dem dann auch die anderen Atommächte und Deutschland als Garantiemächte hinzugezogen wurden und die internationale Atomenergiekontrollkommission als Aufsichtsmacht eingeladen wurde. Nämlich, der Übergang war der, man hat gesagt, der Iran ist unerträglich als Staat. Der Schritt zur Atomwaffenfähigkeit muss in jedem Fall verhindert werden, wenigstens hinausgezögert und gebremst. Dafür gibt es ein Angebot. Ein Angebot an den Iran. Nämlich, sein Anreicherungsprogramm auf Eis zu legen, seine Turbinen zu beschränken, waffenfähiges Material abzuliefern und so weiter. Und dafür die Zusicherung zu bekommen, dass er wiederum am Welthandel ein Stück weit und bedingt teilnehmen kann, dass Sanktionen gelockert werden und er soweit von der Bedrohung wegen des Atomwaffenprogramms in eine kriegerische Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten und ihren und oder ihren Verbündeten gezogen zu werden, sich davon wenigstens für eine Frist etwas befreien kann. Das ist ein komisches Angebot, zu sagen, dieser Staat ist unerträglich, aber seine Waffe, über die wollen wir mit ihm verhandeln, eine Waffe, die noch nicht da ist, aber über das Programm, das dazu führen könnte. Das ist insofern interessant, als einerseits man sich darauf bezieht, der Iran ist geschädigt. Und zwar sehr elementar. Der Iran ist geschädigt dadurch, dass ihm durch Sanktionen, die immer weiter verschärft wurden, die ökonomischen Mittel, von denen der Staat lebt, abgeschnitten werden. Also auch die Mittel seiner staatlichen Existenz. Wir sind dabei, dieser Staat eigentlich schon ziemlich isoliert, an dem sind schon Schäden herbeigeführt worden durch Sanktionen. Schäden, die sehr weitreichend sind. Man muss einen Moment ins Auge nehmen, Sanktionen, das gilt ja als, naja, immerhin nicht kriegerisch. Jetzt stellt man fest, schon das, wo Obama sich darauf bezieht, ist eine extrem weitgehende Schädigung dieses Staats. Er verlässt sich ein Stück darauf. Dem Staat wird durch den Boykott in Bezug auf Erdölverkauf und alles andere, das in Dollar gehandelt wird, wir reden über Dollarimperialismus, dem Staat wird seine ökonomische Grundlage bestritten, seine staatliche Grundlage bestritten, und bei den Sanktionen fällt sogar auf, diese Sanktionen ziehen diesen Staat so weit in Mitleidenschaft, dass er sogar zu einer Kalkulation kommt, die ziemlich seltsam ist. Ich gebe ein Stück meiner staatlichen Lebensversicherung, dieses Atomprogramm, auf, um mein staatliches Leben und seine Bedrohung weiterführen zu können, nämlich wieder ein Stück weit in den Weltmarkt reinkommen, einer militärischen Drohung sich zu entziehen oder sie ein wenig zu mindern. Also wenn wir über Sanktionen nachdenken, dieses friedliche Mittel, auf das Obama sich so leicht bezieht, dann reden wir schon über Schäden, die verheerend sind für den Staat und es auch sein sollen. Sanktionen sollen Nationen in ihrer Souveränität und in der Grundlage ihrer Macht beschädigen. Dafür sind sie ein Mittel. Alle, die sagen, Naja, der Iran hat sich aber auch einiges zu Schulden kommen lassen und führt eine Liste von Sünden auf. Könnte sich an dieser Stelle überlegen, all das, was dort an Gewalt angerichtet wird, soll selbstverständlich auch mit Sanktionen angerichtet werden. Sanktionen sollen genauso schädigen. Sie sind ein Mittel wie andere Machtmittel auch, um tatsächlich Staaten elementar in ihrer Souveränität und Existenzgrundlage zu beschädigen, womöglich gar zu vernichten. Gut, der Iran hat sich auf dieses Abkommen eingelassen, die anderen Staaten aus ihren Gründen, werden wir noch darauf zu sprechen kommen, fanden dieses Abkommen auch gut, sind Garantiemächte geworden. Nur nach der Seite nochmal, weil wir vorhin so Gegenüberstellungen hatten, der gute Ruf dieses Abkommens, und der gute Ruf der Weltordnung vor Trump. Man muss auf jeden Fall mal ins Auge fassen, ja, man hat gesagt, das ist friedlich. Das ist Frieden. Das war eine ganz friedliche Angelegenheit mit Obama und all dem. Nach der einen Seite, dieser ganze Frieden, fällt auf, gründet auf Gewalt. Der Frieden hat seine Grundlage in Gewalt. Und zwar dem Interesse, dem Willen und die Fähigkeit mit zu zerstörerischen Potenzen den eigenen Staatszweck gegenüber dem Feind, in diesem Fall Iran, durchzusetzen und gültig zu machen. Die militärische Option war nie vom Tisch, das ist doch die Rede immer, macht deutlich, dass der nette Zustand des Friedens, dem man jetzt nachtrauert, schon einer war, der auf genau solchen Drohungen beruhte. Nach der anderen Seite, dieser Frieden hat auch eine Bedingung. Der hat auch einen Inhalt, der heißt nämlich, Frieden wird nur so lange gehalten, wie eine Macht wie Amerika sagt, sie will den Frieden halten. Sie setzt mal auf Sanktionen und nur die Androhung von Gewalt, nur die Kriegsdrohung. Der Frieden hat zur Bedingung, wie lange will so eine Großmacht eigentlich Frieden halten? Das ist die Bedingung des Friedens. Für die USA heißt Frieden, es gibt so etwas wie eine Gewaltaufsicht über die Staatenwelt und selbstverständlich den Nahen Osten und selbstverständlich darin die ausgeguckten Bösewichter. Und dieses Monopol auf Aufsicht über die Gewaltmittel und überhaupt die Staatsausübung, also das Staatmachen in der Welt, diese Aufsicht, dieses Quasi-Monopol über die Gewalt der ganzen Welt, das ist für die USA Frieden und da sind sie sehr empfindlich, wenn dieses Quasi-Monopol von der Macht anderer Staaten überhaupt angegriffen, nämlich dadurch angegriffen wird, dass die sich Machtausübung herausnehmen, die den Vereinigten Staaten überhaupt nicht in ihre Agenda passt. Kurz auch nochmal auf Diplomatie statt Gewaltanwendung, gute Weltordnung. Auch da nochmal einfach der Hinweis, der ganze Ruhm der gute Ruf, den der Atomdeal, dieses Abkommen hat, er beruht darauf, dass dort erst mit Sanktionen, dann mit etwas Lockerung von Sanktionen, aber Aufrechterhaltung von Sanktionen und so weiter, etwas erreicht worden ist, wo die Fachleute sagen, so etwas erreicht man eigentlich nur durch einen Krieg, nämlich eine Entwaffnung eines Staates in Bezug auf sein wichtigstes Aufrüstungsprogramm. Das muss man erstmal hinkriegen. Diplomatie erreicht in diesem Fall so etwas wie ein Kriegsergebnis. Jedenfalls wird es daran gemessen, ob es das erreicht. Noch die Frage, aber daran wird es gemessen. Überlegt auch mal so. Schon bei den Sanktionen wird immer gefragt, greifen sie eigentlich? Greifen die Sanktionen? Wie weit kommen wir mit den Sanktionen? Jeder sagt, Sanktionen, das ist doch was Friedliches. Gleichzeitig wird ständig es daran gemessen, also die Sanktion wird ständig daran gemessen, erreicht sie eigentlich ein Ergebnis, das den anderen Staat so weit schädigt, dass er seine Ziele, seine Zwecke, seine Souveränität ein Stück weit aufgibt. Wenn ständig so über Sanktionen, über all diese friedlichen Mittel der Verträge geredet wird, dann ist man mitten in einer Betrachtungsweise, die geständig wird, wenn jemand fragt, zieht das eigentlich? Ist das wirksam genug? Weil da wird ständig schon an der Frage lang gedacht, müsste man andere Seiten aufziehen, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Und auch nach der Seite, das Ganze sei jetzt ohne Krieg zustande gekommen. Nein, ohne Gewalt ist es ganz gewiss nicht zustande gekommen, haben wir schon jetzt einen Blick drauf geworfen. Ohne Krieg auch nicht. Stellvertreterkriege sind auch Kriege. Also an Gewalt hat es in dieser Gegend nicht gemangelt. Eine permanente Kriegsdrohung war sowieso immer eingeschlossen. Das Sanktionsregime, darüber haben wir schon ein paar Worte verloren, die hochgerüsteten Feinde und so weiter. Vielleicht nochmal auf diesen Punkt hingewiesen. Obama sagt sich, es gibt eine Chance, den Iran dazu zu bringen. Dabei verlässt er sich auf die ziemlich verheerenden Wirkungen bisheriger politischer Aktionen, sowohl in militärischer als auch in ökonomischer Kriegsführung. Gleichzeitig sieht Obama aber auch eine Notwendigkeit, so etwas mal zu probieren. Worin liegt die Notwendigkeit? Die Notwendigkeit liegt im Gleichen, woran auch der Anstoß genommen wird, nämlich in diesem komischen Überleben des Iran. Die kriegen es glatt hin seit 1979, dass die trotz Sanktionen irgendwie sich durchmogeln. Die laden die Sanktionen bei ihrem Volk ab. Die kriegen wenigstens für ihre Waffen, auf welchen Wegen auch immer, genügend zusammen, um sich immer noch wehren zu können. Die finden in der Welt Interessierte, nicht nur Händler, sondern auch Staaten, die mit ihnen, naja, in der Lage sind, diese oder jene Schleife um eine US-Sanktion zu machen. Jeder Staat, der sanktioniert wird, probiert selbstverständlich erst einmal, dass es nicht die Staatsmacht trifft, da wird am Volk gespart, und andererseits, wie man es umgeht. Und das ist den Iranern gelungen, was ist jetzt der amerikanische Schluss daraus gewesen, etwas sehr Schlichtes, nämlich wir müssen die anderen einbeziehen. Die Sanktionen, die sich auf das Atomprogramm beziehen, die nehmen wir weg. Dann dürfen die auch mit dem Iran wieder handeln. Die anderen Sanktionen sollen sie dann aber gefälligst einhalten. Wir beziehen sie ein in die Aufsicht über den Iran, dann haben sie vielleicht auch keine Interessen mehr, das Ganze etwas zu umgehen. Die mächtigsten Staaten der Welt sollen in der Hinsicht funktionalisiert, aber auch einbezogen werden mit ihrem Interesse. Die Einbeziehung ist die Art und Weise der Funktionalisierung selbst. Das ist also die schöne Ordnung in Bezug auf den Iran, von denen unsere Politiker jetzt so nostalgisch sprechen. Und zwar deshalb, weil sie fanden, das wäre schon eine ziemliche Konzession der Vereinigten Staaten, sie dort einzumengen. Sie haben es auch sofort genutzt. Sie haben eine andere Stellung im Nahen Osten. Sie reden über eine wichtige Frage mit. Sie können über die Nahostordnung jetzt mitentscheiden. Sogar wir Deutsche, obwohl wir keine Atomwaffe haben. All das wurde genutzt. Und natürlich wurde auch genutzt die Frage, ja, sobald die Vereinigten Staaten mit ihrem Sanktionsregime zu einem anderen Ergebnis kommen, nämlich einer bedingten Lockerung für eine bedingte Existenzsicherung des Iran, kann man dort etwas draus machen. Geschäfte, man kann seinen Unternehmen Geschäfte im Iran eröffnen. Man kann daraus Mittel für die eigene Nation schöpfen. Man kann daraus sogar strategische Positionen machen. All das haben die Staaten gemacht, probiert, und zwar freundlicherweise, gegeneinander natürlich. Jeder hat so seine Agenda für die Gegend, die Russen eine andere als die Chinesen, die Chinesen eine andere als die Franzosen und Engländer und die Deutschen und alle zusammen eine andere als die US-Amerikaner. Also die Regierung. In dieser Hinsicht haben all diese Staaten aus der Frage, Amerika verhängt Sanktionen, ist auch in der Lage dazu, einen Staat schwer zu schädigen, die anderen hinter sich zu versammeln oder lockert das. Daraus haben sie was gemacht. Das sogenannte Multipolare an dieser Weltordnung, was war es denn eigentlich? Naja, eine Beteiligung an der Aufsicht über eine ganze Region, an der Aufsicht darüber, was darf dort Staat machen sein, welche Staaten dürfen dort sein, mit welchen Interessen dürfen sie dort sein. All darüber haben dann diese beteiligten Nationen mitentscheiden dürfen und das hat sie auch höchst interessiert. Ja, klar.
Viele Treffen umhergeschwebt. Es gab da irgendwie eine Konferenz, wo sich einmal beraten haben? Oder wie lief das ab?
Das bezieht sich auf das Zustandekommen dieses Abkommens, die Frage. Ja, klar. Es gab eine ganze Reihe von Beratungen. Und das zog sich auch sehr lange hin, bevor dann überhaupt dieses Abkommen vor 3 Jahren, glaube ich, dann endlich, also erst halb umgesetzt, dann mit einer halbjährigen Frist und dann endgültig verabschiedet wurde. Und mit interessanten, auch Bedingungen, wenn der Iran sich nicht an dieses Abkommen hält, in irgendeiner Hinsicht, und das wird nachgewiesen von den Inspektoren. Dann treten sofort wieder alle Sanktionen in Kraft, nennen die gut amerikanisch einen Snapback-Mechanismus, ne, schnapp zurück, zack, gleich wieder drin. Ne, und das hat eine lange Zeit der diplomatischen Abstimmung gebraucht. Gut, vielleicht warum der Iran sich darauf eingelassen hat, erklärt sich, glaube ich, aus dem bisher Gesagten. Die wollten halt auch tatsächlich unter Weggabe eines Stücks Existenzsicherung sich Existenz erhalten. Ein Stück Luft zum ökonomischen Überleben. Die haben ihre eigene Ökonomie in der Zwischenzeit schon auf einen Überlebensstatus gesetzt. In den Fachzeitschriften, die auch nur Englisch sprechen, heißt das denn Resistance Economy, so, ja. Ich weiß nicht, was das auf Iranisch heißt, das würde ich noch schlechter aussprechen, aber eben eine Überlebensökonomie überhaupt, ne, dieser Staat vermag. Das liegt eben auch an seinen Mitteln und die sind ziemlich bestritten und er versucht daraus ein Stück weit immer noch seine Macht gegenüber den Amerikanern, den Verbündeten der Amerikaner, geltend zu machen, sucht damit Verbündete, mischt sich in diverse Konflikte ein, so gut er kann, bedroht diesen und jenen und so weiter. Aber das ist nicht das Thema, wenn jetzt Trump sich auf den Standpunkt stellt. Seine Regierung findet es unerträglich, dass das überhaupt so weit gekommen ist. Ich habe vorhin schon gesagt, alles, was Trump geltend macht, heißt schon, dass die überhaupt immer noch da sind, diese Mullahs. Das ist in seinen Augen ein Versagen Amerikas. Dann fragt man sich, was? Amerika versagt, weil die Mullahs noch da sind? Und dann bemerkt man, naja, in amerikanischen Präsidentenaugen ist die Tatsache, dass ein solcher Staat weiter existiert, ein Versagen seiner Vorgänger, weil die haben einfach das Störende nicht beseitigt. Die Selbstverständlichkeit, dass Amerika die Macht hat und einfach nur den Willen haben müsste, einen solchen Staat zu beseitigen, ist die Grundlage von den Beschimpfungen von Trump gegen seine Vorgänger, die lauter Menschen waren, die keine Deals können und nicht beseitigen, was eigentlich weg muss. Das rote Telefon. Also das, was Obama getrennt hat, ne, auf der einen Seite, wir hegen dieses Atomprogramm ein, gleichzeitig pflegen wir aber weiterhin eine gediegene Feindschaft gegenüber dem Iran. Das, was Obama getrennt hat und was in den USA auch umstritten war, da sieht Trump einfach nur ein Versagen, eine Weichheit, ein Zurückweichen seiner Vorgänger und bebildert das auch sehr schön mit dem Punkt, und dann haben die noch Geld verdienen können, die Iraner. Die haben für ihn überhaupt die größte Unverschämtheit. Die Vereinigten Staaten haben in eine Boeing lauter Dollarscheine gepackt und tatsächlich nach dem Iran ausfliegen lassen, weil dort wurden Guthaben, die seit Schah-Zeiten in den USA eingefroren waren, tatsächlich in Bar ausgezahlt. Die kriegen Geld, die kriegen Dollar. Also für Trump der Skandal überhaupt. Die können auch noch Geld verdienen, nicht nur ein Flugzeug voll, sondern die können auch noch Geld verdienen. Und zwar mit anderen Mächten, die damit ja etwas ausnutzen, was Amerika ihnen erlaubt auch noch. Der Iran und die anderen Mächte können Geld verdienen. Man bemerkt, das ist erstens sehr abstrakt, einseitig in Bezug auf all das, was eine Obama-Administration erreichen wollte und mit viel Gewalt und Macht erreicht hat. Jetzt wollen wir nicht Obama vor Trump in Schutz nehmen, sondern einfach mal einen Blick darauf werfen, was heißt denn dieser Maßstab? Der Maßstab heißt, ökonomisch und strategisch fertig machen. Das nicht fertig gemacht zu haben, ist ein Versagen der Vereinigten Staaten und eine Schwäche gegenüber dem Iran und den ganzen Verbündeten, die sonst so Unterzeichnermächte dieses Abkommens sind. Von diesem Standpunkt aus, einer Selbstkritik, ergibt sich erstens wieder ein schöner Blick auf das Anspruchsniveau dieser Administration und der Vereinigten Staaten. Das Vernichtungspotenzial haben wir, warum setzen wir es nicht ein? Und von daher auch ein Blick auf das ganze bisherige Genehmigen von ökonomischen Beziehungen und Genehmigen von Einbezug anderer Staaten in das ganze Geschehen dort, sowohl ökonomisch wie auch strategisch. Die Partner der Vereinigten Staaten in diesem Abkommen, auch die anderen Großmächte, sind ebenso wie der Iran jetzt Adressaten einer Beschuldigung. Erstens, der Iran kann weiterhin mit Dollar Geschäfte machen. Der kann sogar Dollar verdienen. Das muss man verhindern. Zweitens, die anderen Staaten können weltökonomisch womöglich auch noch Dollar verdienen mit dem Iran, am Iran, mit Geschäften rund um den Iran. Und das ist eine einzige Schwäche. Die strategische Weiterexistenz des Staates Iran ist eine Zumutung für die USA. Die Einbeziehung der anderen Staaten in die Aufsicht über den Iran ist eine Schwächung, die eigentlich nur eins für die Trump-Administration heißt. Hier weicht Amerika von seinem Recht auf Durchsetzung ab. Eine interessante Ansage. Dass der es so meint, merkt man auch gleich daran, wie er diese ganze Kündigung in Gang geschoben hat. Der sagt nicht, liebe Mitverantwortliche, ich habe da Informationen, das können auch Fake News sein, aber eigentlich sind es Informationen, dieses Abkommen würde nicht eingehalten oder so. Daher müssen wir es kündigen. Nein, der stellt sich einfach hin und sagt, dass man in dem Abkommen überhaupt nicht darüber gesprochen hat, die haben auch noch Raketen, die haben auch noch andere Waffen, die mischen sich überall ein. Das war schon von vornherein ein Fehler des Abkommens. Von daher spreche ich nicht davon, dass gegen das Abkommen verstoßen würde, das ihr garantiert. Sondern ich sage einfach, aus die Maus, ist es gekündigt. Das bedeutet, die Mitsprache der anderen Staaten strategisch ist irrelevant für die USA. Die Interessen, die sie ökonomisch mit den Dollargeschäften, mit Öl und in der Regel, aber auch mit anderen Gütern im Iran machen würden, diese ökonomischen Interessen sind für die USA nicht nur irrelevant, sondern störend überhaupt in dieser ganzen Angelegenheit. Wenn das so ist, dann sind die Mitgarantiemächte genau wie der Iran vor ein interessantes Bild gestellt. Die USA sind nicht mehr bereit, die bisherige Art und Weise des ökonomischen Verkehrs zu garantieren, aufrechtzuerhalten und auch die Rolle, die politische und strategische Rolle der Staaten, die sonst Großmächte oder Verbündete auf dem Globus sind, wollen die USA nicht mehr akzeptieren. Sie finden es sogar störend, wie die sich bemerkbar machen. Wenn Trump, um mal einen Blick genauer auf diesen Punkt zu werfen, der Iran verdient auch noch Geld. Wenn Trump das vorwirft, dann sagt er damit ja, dieser Staat lebt davon, dass er auf der einen oder anderen Art und Weise in den Weltmarkt eingebunden ist. Sanktionen hat es immer schon gegeben. Selbst in vorbürgerlichen Zeiten hat man Burgen belagert, um die Übergabe zu erzwingen. In bürgerlichen Zeiten hat man immer wieder dieses oder jenes einem feindlichen Staat verweigert. Aber wenn Trump darüber spricht, man muss dem Iran verbieten, überhaupt mit Dollar und damit überhaupt Geschäfte zu machen, dann redet er über einen Status, der in der Zwischenzeit dem Dollar in der Welt zukommt, der ist interessant. Machen wir uns kurz am Iran klar. Als die Mullahs die Macht übernommen haben, gab es noch einen Ostblock. Da gab es noch ein sozialistisches China. Da gab es noch ein blockfreies Indien. Da gab es Möglichkeiten, Öl, das Hauptausfuhrprodukt des Irans, nicht nur Teppiche. Das ist eine andere Klinge. Da gab es die Möglichkeit, dieses Exportgut noch anders zu versilbern. In der schönen neuen Weltordnung, die wir jetzt haben, hat der Dollar eine andere Stellung eingenommen. Russland ist nicht mehr ein sozialistischer Blockstaat, sondern will in den Kapitalismus hinein. China ist der kapitalistische Aufsteiger. Überall auf der Welt wird nicht nur Geld verdient und die Staaten drehen sich darum, leben davon, dass in ihren Wirtschaften Unternehmen Geld verdienen und die Staaten ihre Macht daraus beziehen, dass diese Unternehmen erfolgreich sind. Das ist nicht nur so, sondern diese Ökonomie ist auch so organisiert, dass sie nicht klein, fein begrenzt und es wird mal ein Überschuss über die Grenze geschoben, dass sie nicht so organisiert ist, sondern dass diese Staaten tatsächlich alle weltmarktmäßig davon abhängig sind, dass sie den Weltmarkt auch benutzen. Und interessant, das Mittel des Weltmarkts, auf das keiner verzichten kann, ist etwas ganz Unscheinbares, wenn man es in der Hand hat, ist grün, ein Dollar. Der Dollar ist überhaupt das Mittel, das jeder Staat auf dieser Welt tatsächlich braucht, um sich weltmarktmäßig zu betätigen. Nicht nur als Kaufmittel. Man braucht Dollars, um zu handeln. Man braucht Dollars, um überhaupt Kredite aufzunehmen. Kredite für Firmen wie für Staaten zurückzahlen zu können. Aufnehmen, zurückzahlen. Also auch die politische Macht zu untermauern. Man braucht den Dollar für jedwede Transaktion auf dem Weltmarkt. Und zwar so weit, dass 88%, sagen die Fachleute, aller Transaktionen überhaupt gleich in der Form des Dollars abgewickelt werden und die übrigen Währungen der Welt eben eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielen, ja davon abhängig sind, dass sie sich ständig in Dollar tauschen können. Diese Rolle ist es, die der amerikanische Präsident anspricht, wenn er davon redet, Dollar verdienen, wir können die doch nicht zum Dollar verdienen zulassen. Das geht doch nicht. Das heißt also, eine Unterstellung ist unterwegs, jeder Staat dieser Welt ist mit der Freizügigkeit, die er braucht, um sich auf dem Weltmarkt zu tummeln, das heißt seine Firmen, vom Dollar abhängig. Die wesentlichen Geschäfte laufen über diese Währung und an dieser Währung hängt etwas, was man auch mal ins Auge fassen muss. Es ist nicht nur einfach die Geldform, sondern die Betätigung des Dollars hat dazu geführt, dass ein ganzes Finanzwesen weltumspannend tätig ist. Kredite, große Banken sind in den USA die entscheidende Kraft, um überhaupt auf die Welt einzuwirken. Sie entscheiden über Investitionen. Sie stellen die Mittel bereit, um überhaupt diesem, jenem Land sein Überleben zu sichern, dieser, jener Firma überhaupt die Mittel in die Hand zu geben, um Geschäfte zu machen. Durch ihre Konten und auch zu ihrem Gewinn gehen Gewinne, Transaktionen und so weiter. Diese Rolle, dass der US-Finanzmarkt nicht einfach nur ziemlich groß, sondern der entscheidende Hebel überhaupt des Weltkapitalismus ist, auch das ist, ob das Trump bewusst ist, weiß ich nicht. Aber das ist angesprochen, wenn so ein Präsident sagt, wir müssen die vom Dollar, vom Welthandel ausschließen. Also, wir reden jetzt über einen Dollarimperialismus, der sich darauf beziehen kann, mit großer Selbstverständlichkeit, dass die Staatenwelt und ihre Firmen ein Lebensmittel heißt, das Dollar ist. Ein Lebensmittel hat, das der Dollar ist. Die leben in direkter oder indirekter Weise vom Dollar. Nur darum kann ja so etwas wie ein Ausschluss vom Weltmarkt überhaupt zu etwas führen wie zu einer Bestreitung der Existenz von ganzen Staaten, zur Ruinierung ihrer Wirtschaft. Nur, also im Iran habe ich letztens gelesen, so und so viel Prozent, 11% Inflationsrate seit diesem Jahr gestiegen, um 30% hat die Währung abgewertet, Dollars werden nur noch geschoben und man darf sich nicht erwischen lassen und all das, ne? Und eine Frage, eine Unruhe, die im Iran aufkommt, wie ernähren wir uns eigentlich weiter, wenn Lebensmittellieferungen nicht mehr ins Land kämen? All das hat schon seine Wirkung. Aber wir wollten ja über den Dollarimperialismus auch seiner allgemeinen Form nach am Beispiel Iran reden. Und da heißt es, ja, die Staatenwelt lebt also vom Dollar und man muss ja immerhin sagen, herausgegeben wird er einerseits von der US-Notenbank und als Kredit wird er geschöpft zum größten Teil von US-Banken. Die USA, wenn sie sich hinstellen und sagen, die Benutzung des Dollars ist doch eine Möglichkeit. Drehen wir es mal so. Das ist die Möglichkeit. Bitte benutzt alle unseren Dollar. Ist das eine tolle Einladung, oder? Das ist eine Einladung an alle Welt. Ihr könnt am Welthandel teilhaben. Es ist natürlich eine Einladung, die kommt etwas dringlich daher. Also ausschlagen sollte man sie nicht, weil die Vereinigten Staaten nehmen es sehr übel, wenn es Länder gibt, in die sie nicht investieren können. Also die Frage, benutzt den Dollar, war von Anfang an immer die Frage. US-Firmen können ja wohl jedes Land der Erde mit Dollar benutzen. Das muss ja wohl klar sein. Ohne diese Freiheit der Benutzung der ganzen Welt für Dollar macht man sich verdächtig. Aber bitte, es war auch ein Angebot für alle Staaten der Welt, sich in den Welthandel einzuklinken, damit nationalen Nutzen zu fördern, nach vorn zu bringen, sich nach vorn zu bringen und damit unter dieser Bedingung der US-Staat ist die Garant des Dollars, damit auch der Garant des US-Kredits, unter dieser Bedingung eigenen nationalen Nutzen zu betreiben und damit sich sogar zum Konkurrenten der USA ein Stück weit hochzuarbeiten, sogar strategisch. Haben nicht so wenige probiert. Also all das bringt eigentlich der amerikanische Präsident in Anschlag, wenn er sagt, bitteschön, mit dem Iran darf es keine Geschäfte geben. Wie wirkt das auf die internationale Geschäftswelt? Interessant. Sofort weiß jeder, stopp, da muss ich mich wohl draus zurückziehen, aus dem Iran-Geschäft. Jeder Geschäftsmann auf der Welt weiß das. Warum eigentlich? Naja, weil er sofort ins Verhältnis setzt, dass erstens eventuell seine Geschäfte in den USA größer sind als im Iran. Zweitens, aber selbst wenn seine Geschäfte im Iran größer sind als in den USA, er kein einziges Weltgeschäft mehr überhaupt hinbekommt. Weil alle Banken, die tatsächlich verwickelt sind in den internationalen Finanzhandel, von den USA bestraft werden, wenn sie solche Geschäfte vermitteln. Also findet man keine Bank mehr, die so etwas macht. Und so weiter und so weiter. Diese Wirkung, also das, was man sekundäre Sanktionen nennt. Also der Hinweis, nicht nur unsere Unternehmer, sondern alle Unternehmer der Welt sollen gefälligst jetzt keine Geschäfte mehr mit dem Iran machen. Unterstellt, dass alle die Freiheit zum Gebrauch des Dollars brauchen und dass, wenn diese Freiheit zum Gebrauch entzogen wird, dass das tatsächlich nur die Vereinigten Staaten von Amerika können. Die können's und die machen's glatt. Das ist eine Macht, die sie in der Hand haben. Die Einrichtung des Weltmarkts, quasi getrennt von ihnen, quasi sachzwangmäßig, da, ja, wer gewinnt, der am besten bietet, die schönste Ware anbietet oder sonst wie. Dieser Schein eines Sachzwangs von Angebot und Nachfrage und hier und da, die Freiheit des Handels, löst sich auf in einen interessanten Punkt. Es gibt einen Veranstalter. Den hat manch einer vielleicht gar nicht so auf der Liste gehabt, sich gar nicht so klar gemacht. Aber die USA sind mit ihrem Dollar der Lizenzgeber, der Veranstalter dieses Weltmarkts, so wie er eingerichtet ist. Und sie bestreiten jetzt den Geschäftsleuten die Freiheit, die jeder von seinem Staat her so hat, die ganze Welt, also auch den Iran, einfach mal als Geschäftsgelegenheit zu nutzen. Sie bestreiten gemachte Geschäfte, die abgeschrieben werden müssen. Sie bestreiten aber vor allen Dingen die Freiheit überhaupt, mit den Staaten Geschäfte zu machen, die von den USA auf die Liste der Sanktionen gesetzt werden. Klammer auf, da gibt es immer mehr. Nicht nur der Iran, nicht nur Korea, sondern denkt allein mal an das, was an Sanktionen gegenüber Russland unterwegs ist und was angedroht ist gegen andere Staaten. Und gut, mit China wollen wir nicht noch anfangen.
Doch so, dass selbst die Banken darauf verpflichtet werden, nur Geschäfte in Dollar zuzulassen. Also man könnte ja auch sagen, die können ja auch die Idee kommen, den Euro oder den Yen zu nehmen.
Ja. Sofort kommt jeder anständige Geschäftsmann, ne, auf die Idee, rechne ich es doch in Yen, Pfund, Euro oder Yuan mal ab. Also klar, praktischer Verstand, ein Geschäftsmann ist sofort auf dem Kiviv und sagt, machen wir es doch so. Was bemerkt man sofort an der Kalkulation der Geschäftsleute, die in den Banken sitzen? Man merkt sofort, die Umrechnung in andere Währung geht ganz leicht. Aber als internationale Bank aus dem Dollar rauszukommen, geht gar nicht. Jedes dieser Pfundgeschäfte läuft sogar manchmal in der Umrechnung noch. Ne, so, dass man quasi Yuan in Dollar tauscht, Dollar dann wieder in Pfund und so weiter. Ja. Also ohne eine Lizenz, die Amerika erteilt, sind Geschäfte für das ganze Finanzsystem, also auch für die Händler, für die internationalen Produzenten und so weiter, gar nicht möglich. Es gibt noch einen Zwischenschritt. Der Zwischenschritt geht über die Staaten, weil das, was du ansprichst, ne, diese ganzen Währungen sind ja, Produkte staatlicher Nationalbanken, also von konkurrierenden Staaten. Die Volksrepublik China, England, die EU und so weiter, das sind ja Staaten, die haben Interesse, die sind ja sogar in die Angelegenheit dieses Iran-Abkommens verwickelt. Wenn man sagt, die geschäftlich Interessierten müssen mit einmal feststellen, sie verlieren die Freiheit, des Geschäftemachens auf dem Globus, und zwar immer weiter. Dann ist etwas angezweifelt, angepackt, zersetzt, was jede Internationalisierung des Geschäfts darstellt. Ihr Geschäft. Die andere Seite ist aber, da ist noch was anderes angepackt, nämlich, man kann denken, die Souveränität des Iran ist ja in jedem Fall angepackt, ne? Weil die soll ja bestritten werden durch dieses Mittel. Aber die Souveränität der anderen Staaten auf dem Globus ist auch angepackt, weil dieses, die Freiheit zu haben, dass meine Unternehmer einfach überall auf dem Globus investieren können, dass deren Geschäfte, und sie haben schon so viele Milliarden in folgendes Bohrloch investiert, nicht einfach durch einen Federstrich eines anderen Staats zunichte gemacht werden. Diese Freiheit ist doch auch angegriffen. Also die Souveränität der europäischen, der russischen, der chinesischen Staatslenker, die ist gleich berührt und fühlt sich auch sehr angegriffen und ist auch, wie sagt man, sehr empfindlich, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika hingehen in Trumps Gestalt und sagen, stopp mal, jetzt hier, wir entscheiden, wo Geschäfte gemacht werden. Wir entscheiden, unter welcher Bedingung Geschäfte gemacht werden. Unsere Hoheit über den Dollar, an der ihr euch beteiligt habt, die ihr ausgenutzt habt, wo ihr gesagt habt, das ist ein Mittel eures nationalen Erfolgs. Die wenden wir jetzt gegen euch, das Mittel, das euren nationalen Erfolg benutzt hat und dem es genutzt hat. Das wenden wir jetzt gegen euch. Wir sagen euch, diese Souveränität, die im Dollar liegt, die wir über den Dollar ausüben, die bestreiten wir euch. Wenn wir den Dollar zur Waffe machen, dann bestreiten wir die allgemeine Zugänglichkeit zum Weltmarkt. Dann bestreiten wir, dass der Weltmarkt tatsächlich ein Mittel, so eine verselbstständigte Instanz der Konkurrenz der Staaten, die eben den Dollar als die Währung, die eben am verbreitetsten ist und gilt, benutzen. Wir bestreiten die Freiheit des Weltmarkts, aber damit auch eure Weltmarktstellung. Jetzt kommt natürlich sofort die Frage auf, ja, das geht doch nicht. Ein China, ein Russland, die überlegen sofort, ja, kann das sein? Die Russen natürlich, wir sind doch selber so betroffen von Sanktionen. Müsste es nicht so etwas geben wie eine Währung, ein Mittel, sich da rauszuhalten? Nur, bemerkt mal die Verlegenheit, in der sie sich jetzt rumtreiben. Also, dass das herausgefordert wird durch Trump, liegt auf der Hand. Dass die sofort auf die Idee kommen, könnte man nicht. Und die Chinesen machen es auch gleich. Iranisches Öl in Yuan abrechnen. Renminbi. Ja, bitte. Bitte? Ja, du denkst erstens clever. Ja, jetzt versuchen die mal clever zu sein. Was ist denn das Ergebnis, was jetzt rauskommt? Die sagen ja nicht, also guck dir einfach mal an. Die sagen, wir möchten nicht, dass dieses Abkommen mit dem Iran aufgekündigt wird. Es gibt jede Menge Staaten, die sagen, sie möchten auch nicht die Sanktionen gegen Russland und China und sonst wie. Sie wollen auch nicht die Strafzölle, die jetzt überall in der Welt rum abgeistern. Ja? Aber bleiben wir beim Dollar. Ne? Die sagen einfach, nehmen wir halt ein anderes Geld. Was fehlt diesem schönen Geld, Pfund, Yen, Euro? Was fehlt diesen Währungen?
Na, es fehlt dem das ist ja halten. Also weil wenn China jetzt in der Krise ist, dann wer weiß, wie viel dann die Migranten, die sie rübergeschoben haben nach Iran, noch wert ist. Und der Dollar, der hat halt, also der schützt halt sich einfach ab, weil es halt anders ist.
Wenn es nur der Geldausdruck wäre, ne? Also dieses, dass es weniger wert wäre. Naja, da schwankt sowieso einiges. Aber nimm es erstmal nach der Seite. Jeder Versuch, das zu machen, legt sich unmittelbar mit den Amerikanern und ihrer ökonomischen und strategischen Macht an. Das musst du dich mal trauen zu sagen, dann eben nicht mehr mit Dollar. Also erstmal muss man, nur nach der Seite erstmal, ja, das muss man sich trauen. Da legst du dich immerhin mit der stärksten Macht der Welt an und kaum guckst du auf deine eigenen Bilanzen und fragst mal deinen eigenen Unternehmer, bemerkst du, die brauchen den Dollar für den allgemeinen Zugang zum Weltmarkt unbedingt. Wenn du also sagen würdest, dann eben ohne Dollar, sagen deine Wirtschaftsbosse dir, dann ruinierst du ein Stück weit deine eigene Grundlage. Ja, bitte.
Die Frage wäre jetzt, abgesehen davon, wie die Situation zwischen Iran und USA ist, wie kann man sich vorstellen, dass wenn die Weltmächte in Sicherheit waren, sie sich nicht mehr ihre eigenen Interesse nicht mehr in Sicherheit haben, durchsetzen können? Welche Mittel werden dann sie, wie sagt man, einsetzen, um ihre eigenen Interessen zu schützen? JCPOA ist, abgesehen davon, wie die Situation zwischen Iran und Amerika ist, ist ein, wie sagt man, unterstützt oder ein Teil von Sicherheitsratsbeschluss. Und Amerika sagt, diejenigen, die das eigentlich durchsetzen, werden auch von mir bestraft. Und das bedeutet, ein Mittel, was Sicherheitsrat eigentlich für diese fünf Länder, die da sind, zur Verfügung gestellt hatte, wird boykottiert von einem Land. Und wenn die Weltmächte, die da sind, nicht mehr in der Lage sind, ihre eigene Interesse dort durchzusetzen, die werden bestimmt andere Mittel, wie sagt man, ergreifen, wie das, was die Russen in Syrien gemacht haben. Und dann wird die Welt generell ein, ich weiß nicht, vielleicht unsicherer als das, was jetzt ist. Das ist eine Frage.
Die Frage der Unsicherheit, ja. Wenn diese Mächte selber sanktioniert werden, und sei es nur durch diese sekundären Sanktionen, wenn die Großmächte der Welt mit einmal feststellen müssen, sie selber sind in ihrer Souveränität eingeschränkt und die Grundlage ihrer Macht in ihrer Ökonomie ist gleich mit angefasst, dann, ja, bemerkt man, wie empfindlich der Gegensatz zwischen den Konkurrenten auf dem Erdball sich zuspitzt, wie man so schön sagt. Sie spitzen den Gegensatz zu, nämlich die sagen, eigentlich unerträglich. Warum das eigentlich? Das eigentlich bezieht sich darauf, und das ist die Frage von da vorne, bezieht sich darauf, dass diese Mächte in einer Verlegenheit sind. Nehmen wir es mal ökonomisch jetzt erstmal noch. Die Verlegenheit besteht wirklich darin, dass sie ihr eigenes Geld nicht einfach an die Stelle des Dollars setzen können. Das hieße nämlich, sie müssten allgemein, um das Gleiche herzurichten, einen allgemeinen Weltmarkt. Da müssten sie etwas herstellen, was sehr ungewöhnlich ist. Sie müssten ihre eigene Konkurrenz quasi aufgeben. Sie müssten die Frage, soll es denn nun der Euro sein oder der Yen oder soll es lieber die chinesische Währung sein oder das Pfund? All das müssten sie hinten anstellen. Die müssten sagen, ja, dann machen wir es damit. Das ist etwas, was diese konkurrierenden Weltmächte gar nicht wollen, weil sich in diesen Währungen, auch wenn sie nur dritt- oder viertstärkste der Welt sind, ja immerhin ihre ökonomische Stärke, damit auch ihre eigene Macht verkörpert. Das ist erstmal die Schwierigkeit, mit der sie sich rumschlagen. Das nimmt aber gar nichts von, der Dringlichkeit zurück, die empfinden. Das Leiden, das sie daran haben. Nämlich, dass es ökonomisch gesehen tatsächlich eine Aufkündigung einer wesentlichen Grundlage ihrer ökonomischen Existenz ist. Die ist angegriffen, anders als beim Iran, aber die ist auch angegriffen. Und die andere Seite, die darin steckt, ist eine, wenn man sich mit den Vereinigten Staaten von Amerika anlegt, legt man sich nicht nur mit deren Unternehmern an, sondern mit der größten Macht der Welt. Und zwar auch der größten Militärmacht. Und Trump ist in der Hinsicht sehr offen. Der sagt, zum Beispiel in Richtung Russland, immerhin der zweitgrößten Atommacht der Welt. In Sachen Raketen rüsten wir euch kaputt. Wir kündigen einfach bisherige Abrüstungsverträge. Mehr Geld, um euch kaputt zu rüsten, haben wir. Das hat nicht den Charakter einer Zurückhaltung, sondern kündigt eigentlich eine Kombination von ökonomischer und militärischer Macht an, wo einem schon schummrig wird, weil da heißt es einfach, kaputt rüsten oder kaputt bomben, beides geht. Also insofern, die Idee mit den Mächten des Weltsicherheitsrats und ihrer Vetomacht. Trump erklärt eigentlich die Vetomacht des Weltsicherheitsrats für ziemlich unwesentlich, eigentlich für ihn irrelevant. Das ist eine Ansage für die Welt. Das ist erstmal, das konstatiert man. Also, wenn der Pompeo gestern in einer Rede gesagt hat, die internationalen Institutionen, auch die UN, müssen sich entweder reformieren oder sie werden abgeschafft. Natürlich ist das eine Ansage an alle anderen Mächte und deren strategische, politische, ökonomische Position, ihr Status auf der Welt. Der ist damit ein Stück weit bestritten. Man merkt an der Sache nur, wie sehr sich alle Staaten, die sich in diesen Weltmarkt und diese Weltordnung eingegliedert hatten, darauf verlassen haben, dass die USA einfach die Lizenz weiterhin einfach garantieren. Die sind nicht so unterwegs gewesen, das ist eine Sache, da kann man sich nicht drauf einlassen. Sondern die sind so unterwegs gewesen, das ist quasi sachlich, das ist der Weltmarkt. Das ist die Sphäre, in der zwar Konkurrenz gegeneinander herrscht, aber diese Bedingung garantiert Amerika. Der Dollarimperialismus der USA war für sie eine Grundlage, um auf ihm und mit ihm zu konkurrieren, zum eigenen Nutzen. Jetzt kommt ein Trump daher und sagt, er bezieht sich auf diese Grundlage so, dass er sagt, er kündigt sie ein Stück. Und zwar so, Amerika gibt die Lizenz, also besteht es auch auf dem Nutzen, und zwar allein für Amerika. Also so, da zögert ja dieser Präsident nicht sehr. Also ich weiß nicht, ob das eure Beobachtung da anders ist, aber... Sag mal lauter.
Er sagt ja auch genau, er sagt ja America first.
Ja, ja, es geht ja nur darum, genau, was steckt da drin? Du hast vollkommen recht, ja.
Zu der Frage mit dem Sicherheitsrat und der Geschichte, was jetzt etwas unsicherer wird als vorher, kann ja irgendwie sein, dass du vom Standpunkt des Betroffenen, der dann nichts mitzubestimmen hat, mehr Angst kriegst als vorher. Da sollte man aber Folgendes mal sich vor Augen führen. Das ist ein eigenartiger Ausschuss der Weltsicherheitsrat. Das sind fünf bis über die Hutgrenze bewaffnete Nationen, die entscheidenden Atommächte auf der Welt. Was machen die eigentlich im ganzen Jahr? Die sind Ankläger, Richter und Exekutor der Frage, wo ist welche Gewaltanwendung erlaubt, welche dulden wir, welche bekämpfen wir. Also die haben darüber befunden, welcher Staat sich überhaupt wie auf der Welt aufzuführen hat. Und die, ich weiß nicht, ob du die letzten 30 Jahre zu gemütlich gefunden hast mit all den Kriegen, die es gegeben hat. Wenn man jetzt schaut, was ist die, heute die Änderung? Also Trump, was hat der denn eigentlich an diesem Gremium zu kritisieren? Was stört ihn daran? Da kann ich dann nur quasi in der Verlängerung, in der Fortsetzung von dem, was wir alle schon gehört haben, sagen, der Trump stört sich daran, dass seine Freiheit, Krieg zu führen, durch dieses Gremium beschränkt ist. Und zwar deshalb, weil er jede Kriegsfrage mit den anderen absprechen soll. Ja klar, das hatte natürlich den Grund, dass man die ins Boot holen will. Dass man die also nicht, also dass man die Gegner einbinden will. Aber das hält er für einen wahnsinnigen Umstand und für eine wahnsinnige Beschränkung der eigenen Freiheit zu sagen, dieser Staat rührt sich nicht, weg damit. Also der wird gerade in Anführungszeichen die Beschränkung, die dieser Sicherheitsrat für ihn meiner Meinung nach darstellt, müssen.
Also ich muss auch sagen, diese extraterritoriale, wie sagt man, Sanktionen, die sind eigentlich verloren mit dem Iran, aber die könnten auch sehr einfach andere Opfer haben, die jetzt vielleicht auch sich nicht so bedroht fühlen, wie sagt man, besonders wenn man einfach daran denkt, dass die Märkte, die zahlungskräftigen Märkte für die Zukunft werden immer beschränkter, werden immer weniger. Und dann, wenn die Amerikaner ihre eigenen Waren dort verkaufen wollen, die werden den anderen sanktionieren, damit die anderen nicht in der Lage sind, einfach eine ökonomische Konkurrenz für amerikanische Waren zu sein. Von daher, meiner Ansicht nach, diese extraterritoriale Sanktionen sind nicht nur eine Beschränkung der Freiheit, die Länder, die jetzt vielleicht nicht von diesen Sanktionen betroffen sind, sondern auch eine Bedrohung anderer Länder, die ökonomisch in dieser freien Welt aktiv sein wollen.
Aber du stellst jetzt die Sache ein bisschen auf den Kopf. Weil gerade am Iran kann man ja nicht behaupten, dass der zu einem großen ökonomischen Konkurrenten Amerikas erwachsen wäre und dass er sich die Feindschaft darüber eingekauft hat. Umgekehrt, mit seinem politischen Programm ist er zum Feind geworden, mit seinem Anti-Amerikanismus. Und dann greift der Trump zu der ökonomischen Waffe, er in der Hand hat, weil der Iran so in diesen Weltmarkt eingebunden ist, funktional. Öllieferant von einem, Flugzeuge von einem Krieg und so weiter. Also Sanktionen wirklich eine Waffe sind. Ja. Und dann kommt hinzu, den Punkt, den wir jetzt gerade mit dem Sicherheitsrat haben, die Freiheit, die die Amerikaner über vermissen, bisher im Sicherheitsrat. Das lag ja darin, dass über den Sicherheitsrat die Gewaltordnung quasi im Tüchchen getrennt von der ökonomischen Konkurrenz war. Jetzt sieht man, die Amerikaner wollen ihre Freiheit zum Krieg führen, selbst zur Waffe in der ökonomischen Konkurrenz und im Sanktionskrieg machen. So dass sie quasi, wo andere, wo sie, wenn sie sagen, die ökonomische die Sanktion reicht nicht, dann sofort auch die militärische Bedrohung ein Mittel dieser Politik ist. Das ist ja das neue Vertrauen.
Wie gesagt, von extraterritorialen Sanktionen meinte ich nur, dass wenn Beispiel die Chinesen jetzt an Iran etwas verkaufen würden, die Sanktionen würden dann auch die chinesische Firma treffen. Und das ist dann eine gefährliche Sache, weil die Chinesen sich nicht so einfach gefallen lassen, dass die Amis ihre eigene, wie sagt man, Aktionen und Interaktionen zu kontrollieren. Also von unsicherer werden oder wirtschaftliche Konkurrenz meinte ich nicht jetzt im Iran, den Iran, sondern diejenigen, die einfach in diesem Land oder vielleicht später mit einem anderen Land ökonomische Kontakte aufnehmen wollen.
Also ich finde einerseits kann man hier nur zustimmen. Ich habe auch den ich habe auch schon den Vortrag so verstanden, dass gar nicht gesagt sein sollte, wenn mit Sanktionen Politik gemacht wird seitens der USA, dass davon nur der Iran, der jetzt als Feind ins Auge gefasst ist, betroffen wäre, sondern ganz im Gegenteil. Also insofern verstehe ich das. Man soll nicht meinen, davon wäre bloß der Iran betroffen. Davon ist jeder betroffen, der mit dem Iran Geschäfte macht. Davon sind überhaupt die Nationen des Globus betroffen, sofern sie bemerken, dass die Ökonomie, die sie über die Grenzen betreiben, von der Lizenz und den Konzessionen der Amerikaner und ihrem US-Dollar abhängig ist. Bloß, ich habe mich gefragt, wem gegenüber will man eigentlich diese Warnung aussprechen, die du da aussprichst?
Ach so, nein, ich wollte einfach generell sagen, dass diese, wie sagt man, Kriegmechanismen, diese neue Kriegmechanismen, die könnten unser Weltbeispiel unsicherer machen, weil auch solche Mechanismen gegen Russland oder gegen China eingesetzt werden könnten, was sie eigentlich, wie sagt man, ganz anderes reagieren würden, weil sie in eine ganz andere internationale Lage sind als den Iran, der jetzt vielleicht nicht so wie Russland oder wie China antworten. Das war nur eine, wie sagt man, am Anfang haben wir gesagt, das macht einfach unsere Welt ein Schritt unsicherer, weil die anderen ganz anders reagieren würden.
Ja, und dann ist halt die Frage, also unsicherer meinetwegen, das mag schon sein, oder man es gruselt einen vielleicht, wenn man daran denkt. Aber dann muss man zumindest jetzt in Rechnung stellen, denke ich, was ja ausgeführt wurde. Das war immerhin, wenn man schon sagt, das ist jetzt ganz neu, das ist da würde jetzt was Neues einreißen, wenn der Trump auf diese Art und Weise Politik macht. Da ist ja ein Stück weit die Frage beantwortet worden heute Abend, warum er das eigentlich kann. Und das verweist einen eigentlich darauf, zurück auf auf Zustände, die jetzt in der Warnung, die Welt wird gefährlich und unsicher, plötzlich als Zeiten Zeiten des Friedens fungieren. Aber der ganze Katalog an Mitteln, auf die der Trump zurückgreift, das speist sich daraus, dass diese sogenannten Friedenszeiten dieses Regime der USA über die strategisch und dem ökonomischen Stoff nach über die ganze Welt gewesen ist, weil stellt der Trump sich neu. Also das meine ich nur, das muss man mitdenken, wenn man den Vergleich macht und sagt, jetzt ist es gefährlicher geworden.
Die Verwunderung, die du erntest, die liegt schlicht und ergreifend darin, wenn du diesen Vergleich machst. Ne?
Ja.
Wird es jetzt vielleicht schlimmer? Muss man sich jetzt vielleicht mehr Sorgen machen? Da steckt was drin. Da steckt drin, dass man sich zu dem, wie es bisher gelaufen ist, erstmal so stellt, es ist doch irgendwie bewahrenswert. Das kann man doch nicht einfach wegschmeißen. Was passiert denn jetzt? Ja, also dazu wird dir jetzt die ganze Zeit gesagt, bevor man so schnell dabei ist, sich zu fragen, na, wenn es schlimmer wird, muss man da nicht sich Sorgen machen. Muss man doch sich dazwischen mindestens mal kurz die Frage stellen, was wird da jetzt eigentlich schlimmer? Was passiert denn da eigentlich? Weil, also die Bemühungen, die jetzt den ganzen Abend gelaufen sind, ne, haben ja darauf gezielt, dass man diese Verurteilung, die der Trump ja ganz schnell und total verbreitet erfährt, das ist ja ganz üblich in der Öffentlichkeit und sonst wie, dass auch mal auf den guckt und denkt, was ist denn das für ein Spinner, der macht alles kaputt. Aber dass man sich mal einfach einen Moment lang klar macht, was demonstriert der Mann eigentlich über die Welt, wie sie geht. Der verlässt sich ganz selbstverständlich darauf, dass die ganze Staatenwelt von ihm lizenziert ist. Darauf verlässt er sich, und zwar zu Recht. Er kann sich darauf verlassen, dass, ja was denn, wir sind doch die Macht, die den Weltmarkt mit dem unverzichtbaren Lebensmittel bestimmt, mit dem Dollar. Dann ist es doch wohl auch an uns, dass wir entscheiden können darüber, wer darf da nicht mitmachen. Der radikalisiert vielleicht was. Ja, also radikalisiert sage ich, weil es ging ja am Anfang mal los damit, schon beim Obama waren Bestrebungen unterwegs, die gingen irgendwie in eine Richtung, die war auch so ähnlich. Weil auch der Obama hat sich doch schon auf den Standpunkt gestellt, so einem Staat wie den Iran, die Existenzsicherung, die muss man ihm verbieten. Das ist ja auch schon ein ziemlicher Hammer. Ja, auch da kündigt sich doch schon was an. Da merkt man, die Welt, wie sie geht und steht. Der Trump, der benutzt was und der radikalisiert was. Aber was die Welt längst ist.
Und vielleicht noch zu dem, was die Welt ist und was eigentlich lizenziert wurde. Es war ja nicht einfach eine friedlich-schiedliche Benutzung des Dollars, die der Trump jetzt kündigt. Es war immerhin eine Welt der Konkurrenz, eines Gegeneinanders der Staaten. Das unterstellst du ja selber noch, wenn du sagst, wie reagiert dann China? Wie reagiert dann Russland? Da hast du lauter konkurrierende Nationen vor Augen. Und das zu Recht, ja. Nur diese Konkurrenz, dieser Gegensatz, der fängt doch nicht jetzt an. Den gab es schon vorher auch. Der wird jetzt radikalisiert bei der Krieg, indem der Trump die Lizenz über diese Konkurrenz jetzt gar nicht unbedingt entzieht, sondern verschärft, würde ich mal sagen, nach seinen Bedingungen. Und gefährlicher in dem Sinne, wie du das sagst, wird die Sache ja eben durch diese Gegensätze, die in der Welt längst sind.
Da kann man auch noch dran denken, diese wunderschöne Welt der Konkurrenz mit Dollar richtet bei manchen Staaten ungefähr Schäden an, als wären sie unter Sanktionen, ohne dass sie unter Sanktionen stehen. Die Konkurrenz ruiniert ganze Weltgegenden, und zwar zum Nutzen anderer Staaten. Und nochmal so rumgedacht, das ist nicht unbedingt zum Nutzen derjenigen, die in diesen Staaten leben. Die Idee nochmal anders gedreht. Wenn ich mich frage, mal angenommen, ich lebe im Iran und da ist jetzt angekündigt, Durch die Trump'sche Administration werden jetzt die Lebensmittel des Staates durch Sanktionen immer weiter verschärft und die militärische Drohung wird nicht nur nicht zurückgenommen, sondern auch als echte Option gehandelt. Wenn das so ist, dann kann ja manch einer auf die Idee kommen und sagen, warum hilft mir denn keiner? Nur, ich glaube, diejenigen, die jetzt sich auf die Füße getreten fühlen, die Großmächte dieser Welt sind als Hilfe bitte nicht einzuplanen. Das sind diejenigen, die sagen, sie haben die gleichen Ansprüche wie die Vereinigten Staaten, nur auf etwas niedrigerem Niveau. Sie vermögen nicht das, was die Vereinigten Staaten können, aber sie würden es gern können. Diejenigen ausgerechnet als, naja, wenn man denen auf die Füße tritt, helfen die mir zu behandeln, ist ganz verhängnisvoll. Schon der eigene Staat ist nicht unbedingt der Helfer der einfachen Bevölkerung mit ihren Sorgen. Das kann die Bevölkerung in allen Staaten dieser Welt ziemlich eindeutig feststellen. Müsste sie sich nur mal erklären. Entschuldigung. Also diese Warnung noch, nicht, dass man bei dem Gedanken, jetzt geraten doch die Großmächte aneinander, ne, irgendwie sich für irgendeinen Staat Hilfe erhofft. Warum denn für einen Staat? Man hat es doch bei dem Iran auch nicht mit einem netten Gemeinwesen zu tun, sondern das ist auch ziemlich finster. Nur man hat vielleicht andere Gründe, etwas gegen den Iran zu haben, als die Vereinigten Staaten von Amerika.
Ich habe nur meine Frage, ey, ja. So vielleicht eine Verständnisfrage. Also diese Diskussion, die kenne ich vor 35 Jahren, dass natürlich diese Staaten sich auch gegeneinander konkurrieren. Und schon damals gab es innerhalb der SPD auch Stimmen, die wir gesagt, wie gesagt haben, wir müssen unabhängig von den US-Imperialismus sein. Aber warum hat sich das in den letzten Jahren so zugespitzt? Also das ist etwas, was ich so gar nicht... sagen wir mal, zu verstehen. Vielleicht haben Sie da ein bisschen,
Die Frage ist, worauf...
Aber warum hat sich das in den letzten 2-3 Jahren in der globalen Welt hat sich das so zugespitzt, dass die US-Imperium, die ja schon immer, wie Sie auch hier gesagt haben, immer schon über diese Welt geherrscht hat, so extrem wurde? Also vielleicht da noch...
Eine Nachfrage noch. Sobald man die Formulierung "es spitzt sich zu" formuliert, ne, drängt sich mir die Frage auf, wen meint man gerade? Weil irgendwer spitzt ja was zu. Sind jetzt die Frage, ist die Frage dann eigentlich, warum spitzen die Vereinigten Staaten ihren Gegensatz zu?
Ja. Mhm. Also was ist da jetzt nochmal, also was ist da nochmal passiert, dass das so, ich war ja in dem letzten Vortrag, ich weiß nicht, vor 1,5 Jahren, da ist mir das, das haben die auch hier sehr, sehr gut gemacht, also da ist mir vieles auch nochmal klarer geworden, aber ich glaube, das ist ja nochmal so ein Versuch, das noch so zu, ja, so diesen Zustand.
Ja.
Ich würde ich gerne ein bisschen mehr verstehen.
Ja, ich will einen Versuch unternehmen. Ja. Hören wir einen Moment auf Trump und seine Konkurrenten in den USA, also auch seine Vorgänger. Worunter leidet so ein Präsident bzw. seine Regierung, diese Herrschaft in den USA, eigentlich am Weltmarkt? Sie alle haben etwas thematisiert, Trump nur am radikalsten. Und zwar, sie thematisieren, die USA haben nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt über 70 Jahre, aufbauend auf dem Gewinn des Zweiten Weltkriegs überhaupt eine ganze Weltordnung errichtet. Diese Weltordnung, da haben sie keine Alternative eigentlich zulassen wollen, selbst die sowjetische Alternative ist verschwunden. Und diese Weltordnung hieß, alle Staaten gliedern sich in eine Ökonomie ein, die dem größten Kapital, dem schlagkräftigsten Kapital, den Zugriff auf alles, was es auf der Welt gibt, eröffnet. Welche Unterstellung, jetzt nur mal bei diesem Fall, ist dabei gemacht? Die Unterstellung war nach dem Zweiten Weltkrieg sowas von klar, die größten Kapitale, die schlagkräftigsten Banken, die Finanzmacht überhaupt. Wo saß sie? In den Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich solche Finanzmacht aus? In guten Geschäften der Unternehmen, auf Kosten ihrer Mitarbeiter und der anderen Weltteile und sonst wie, Klammer zu. Sie wirkt sich aus vorteilhaft auf den Staat, der das veranstaltet, auf seine Währung. In dem Maße, wie sich alle Welt dem anschließt, was Amerika damals verordnet hat, muss doch herauskommen, dass Amerika der automatische Gewinner einer Weltordnung der Konkurrenz, der freien Konkurrenz ist. Punkt um und aus. Das war die Unterstellung. Freier Weltmarkt mit der Konkurrenz, natürlich es steht immer der Staat auch hinter den Konkurrenten, aber mit der Konkurrenz, der Öffnung der Konkurrenz auf der ganzen Welt, der Unterwerfung jeder Arbeitskraft, jedes Reichtums, jeder Ressource unter die Frage, das effektivste Kapital soll es gefälligst ausbeuten und das meiste draus holen. Und das nützt den USA. Diese Unterstellung leidet. Die Identität von ökonomischer Ordnung und strategischer Ordnung mit amerikanischen Nutzen wird von amerikanischen Präsidenten nicht mehr gesehen. Die Gleichung von US-Nutzen und Weltordnung und Weltkapitalmarkt. Da kommen, jetzt kann man sagen, Ansprüche auch auf die Tagesordnung. Das ist ja nicht einfach so, Amerika spielt keine Geige mehr. Jetzt müssen sich die Amerikaner mit dem Status von Grönland bescheiden oder sowas. Soweit ist es ja nicht gekommen. Aber der Standpunkt, alle Welt handelt mit unserem Dollar, aber uns erwachsen, Konkurrenten, die trauen sich glatt einen Euro zu machen und machen daraus den zweitgrößten Wirtschaftsraum der Welt, mit strategischen Ambitionen, die den Amerikanern immer wieder in die Quere kommen. Noch viel schlimmer, sagt Trump, die Chinesen. So, jetzt sagt der, ist es nicht so, dass gemessen an den amerikanischen Maßstäben, wie sehr das zu uns, für unsere Nation ausgehen muss, dass das, was rauskommt, viel zu wenig ja eigentlich eine Zurücksetzung der USA ist. Ihre Freiheit, überhaupt die Welt so zu gestalten, wie sie will, ist angezweifelt, wenn die Chinesen was machen? Naja, strategische Interessen im chinesischen Meer oder eine Seidenstraße bis nach Europa und noch eine Seidenstraße durch den Indischen Ozean legen. Dann sagen die Vereinigten Staaten, das gefährdet die Identität von Weltordnung, Weltwirtschaftsordnung und amerikanischem Nutzen. Jetzt müssen wir den Nutzen wieder erzwingen. Das ist der Standpunkt, den Trump ziemlich klar ausdrückt. Und man werfe mal einen Blick darauf, wie die ganze amerikanische politische Elite darauf in der Zwischenzeit reagiert. nicht so, dass die sagen, America first, sowas Blödes habe ich ja überhaupt noch nicht gehört. Sondern die sagen, das haben wir doch sowieso und immer schon verfolgt. Vielleicht nur geschickter als du. Und so wie du es jetzt verfolgst, da wollen wir auch gar nicht sagen, nein, im Gegenteil. Sondern, vergisst du nicht den Gegensatz gegenüber den Russen? Sowas sind doch Einwendungen aus dem Kongress. Ja, Trump würde sich zu sehr mit Putin verstehen. Wenn die Einwendungen so sind, ja, gut, dann kann einem schon wieder unheimlich werden.
Vielleicht nur noch ein Feedback, weil die Frage war, warum jetzt in den letzten 3 Jahren der Befund, dass sich diese Weltordnung, dass sich der Dollar im Realismus für die Amerikaner nicht berechnet, der ist schon 20 Jahre alt. Der Umgang der Politik war damit immer. Na, das liegt darin, dass diese Ordnung noch nicht radikal genug durchgesetzt worden ist. Zum Beispiel die Chinesen, die erlauben es nicht, amerikanischen Versicherungsunternehmen und Banken in China Geschäft zu machen. Da muss mehr Marktwirtschaft rein. Das war die Linie von Obama. Wenn alle sich nach unseren Spielregeln richten, nach unserer Ordnung, dann stellt sich auch der Ertrag für Amerika wieder ein. Und gegen diese politische Tour mit dem mangelnden Erlös für Amerika umzugehen, hat sich der Trump gewandt. Er hat sich gesagt, die Ordnung ist noch nicht genug durchgesetzt, sondern umgekehrt. Alle haben diese Ordnung für ihr Interesse gegen Amerika benutzt. Alle beklauen Amerika. Wir haben ihnen die Lizenz gegeben, in Amerika Geld zu verdienen und alle haben uns geschissen. Alle Verträge von früher sind Bad Deals. Die müssen weg. Und aus dieser neuen Sicht zu der gleichen Lage, diese neue Sicht, das ist der Inhalt dieser Radikalisierung, die mit Trump eingerissen.
Dann sind es ihr ureigenste imperialistische Interesse. Und damit wir uns so nicht missverstehen, auch China hat imperialistische Interesse.
Die versuchen, die Zone auszudehnen, ohne das Recht zu haben, was von Gerichten zurückgewiesen wurde. Und ich meine, nur damit, durch diesen Schiedsspruch, meine ich nur, dass die USA in diesem einen Punkt, wo sie handeln, einen legitimen Akt dort vollführen als die Chinesen. Ich sage nicht, dass es wichtig ist, ich sage nur, es ist legitimer als das, was die Chinesen haben.
Zu der Bitte.
Anfang Oktober 2018 hat das Internationale Gerichtshof Amerika verurteilt, dass die Sanktionen zum Teil rechtwidrig sind. Das heißt, Amerika hat zweimal in diesem Jahr schon verloren und am 8.8.2018 hat auch Europa eine, zwei Rechtsakten erlassen gegen amerikanische Gesetze. Und diese zwei Rechtsakten sind sogenannte Stopping von amerikanischen Nachteile für die europäische Firmen. Also sehr stark juristisch hat Europa und auch Weltgerichtshof gegen Amerika Gesetze durchgesetzt. Ob die Amerikaner sich daran halten, ist eine andere Frage. Aber denke ich mal, das ist schon eine Schande für die amerikanische Regierung, dass so internationales Gerichtshof, nachdem Dr. Mossadegh auch einmal 1952 gewonnen hat, zum zweiten Mal hat Iran dann im Gerichtshof gewonnen, einmal gegen Imperialisten England und zweitens gegen Amerika. Im Gerichtsverfahren.
Ich entnehme euch jetzt eigentlich beide bloß eins, nämlich dass für uns die Beurteilung von solchen Sachverhalten mit dem Gesichtspunkt, wo ist jetzt das Recht, wer ist im Recht, was hat der Richter gesagt, unsinnig ist. Weil eigentlich zeugt das, was du sagst, genauso wie das, was du sagst, ja, davon, sowas wie ein Recht, wie man es vielleicht von zu Hause kennt, also von hier, ja, dass man sagen könnte, da gibt es Rechtsprinzipien, dass die stehen über dem, was die Leute so zu treiben den ganzen Tag. Da gibt es einen, der passt da drauf auf, der beugt das dann runter, der sorgt für die Durchsetzung davon. So was gibt es im zwischenstaatlichen Verkehr nicht.
Also da muss ich jetzt
hinzustellen und zu sagen, nimm doch mal dein eigenes Beispiel zur Kenntnis. Wenn du selber schon sagst, die Frage, wie geht eigentlich ein zwischenstaatlicher Konflikt aus? Müssen sich die Chinesen jetzt zurückziehen oder nicht? Müssen die die Inseln räumen, die sie da aufgeschüttet haben, oder bleibt das jetzt so? Ist das jetzt deren Seegebiet? Ja? Diese Frage, das ist unmittelbar eine Frage von Gewalt. Es ist die Frage, wie ernst machen die Amerikaner? Drängen die die zurück? Lassen die Chinesen dich zurückdrängen? Das ist überhaupt keine Frage, die ein Richter beantworten kann. Also weil das Richter überhaupt keine Frage ist,
wem das gehört.
Also weil das überhaupt keine Frage ist,
wo und Ordnung abschaffen und sagen, es existiert nicht, alles funktioniert nicht. Also das Gesetz, das Recht steht an oberster Stelle und wir, die Menschheit muss sich darauf einigen, was die obersten Prinzipien sind. Und dann einigen sich die Länder darunter. Und man hat sich bei den Wasser, also bei den Hoheitsrechten geeinigt. Und das hat man dann beschlossen und die Chinesen haben dann verloren. Und dieses Recht gilt.
Sich geeinigt ist eine
Das ist jetzt nicht die Wahrheit hier, das ist nicht die Wahrheit, sondern eine Wunschvorstellung. Ja, ich meine, nur es existiert ein Recht und es funktioniert. In dem Sinne, dass man weiß, wer hat eigentlich wo seine Kompetenzen und seine Autorität. Ob sich jetzt jeder da hält, ist eine andere Sache. Aber man kann jetzt nicht sagen, es gibt kein Recht, das ist die falsche Methode zu bewerten. Weil ohne Recht, wie will man dann Probleme bewerten? Dann sind das nur Meinungen und dann können wir uns alle die Köpfe einschlagen, weil wir verschiedene Meinungen
haben. Nein, da würde ich meinen Vorschlag machen. Beurteilen wir, wenn wir jetzt internationale Angelegenheiten ansehen, einfach mal das, was als Interesse dort unterwegs ist. Wir haben heute probiert, ja, Interessen der Vereinigten Staaten, Interessen der Europäer und der Iraner zu bestimmen. Wir sind vollkommen ohne die Frage ausgekommen, hat der eine folgenden Paragraphen auf seiner Seite oder der andere jenen. Also die Beurteilung könnte man durchführen, und zwar ganz jenseits der Frage, gibt es für den einen Streitfall eventuell einen Rechtstitel, auf den sich einer beruft, und vor welchem Gericht hat er eventuell Recht bekommen und vor welchem hat der andere Recht bekommen. Ich würde auch raten, weil von wegen sonst Unordnung, ja, Recht kommt nach meiner Beobachtung nicht durch eine Beratung auf das Vernünftigste zustande zwischen uns. Wenn ich nur mal kurz auf die Tatsache verweise, manches ist in Saudi-Arabien oder im Iran Recht, was mir gar nicht Recht wäre. Aber Recht ist es dort auf jeden Fall. Umgekehrt, manches ist hier Recht, was mir auch nicht Recht ist. Da werden bestimmte Interessen ins Recht gesetzt. Dann steht hinter ihnen hierzulande der Staat. Das weiß ich. Aber die Behauptung, wenn dieses oder jenes Interesse nicht ins Recht gesetzt würde, das mir vielleicht schadet, dann wäre eine allgemeine Unordnung da. Das glaube ich nicht.
Dann darf ich dann, wir haben jetzt die UN-Menschenrechtscharta seit 60 Jahren, ich kenne das genau das nicht, meine, in den 40er und Anfang 50er werden die gekommen.
49, aber wurscht.
Ja, auf jeden Fall, und dann hält sich ja Saudi-Arabien nicht. Und ich meine, dieses eine oberste Gesetz, zum Beispiel diese Menschenrechte, die existieren ja, da glaube ich, kann jetzt niemand sagen, dass die irgendwie schlecht sind und nur die Interessen von Firma A oder der Person ist. Das sind halt internationale Übereinkommen, die man geschlossen hat, wo man sagen kann, die sind gut. Und wenn man sich dann hält, dann wäre das Leben besser.
Auch das würde eine Qualitätsprüfung. Also, jetzt, das wäre noch ein eigenes Thema, weil auch bei diesem Thema würde ich zu einer echten Qualitätsprüfung raten. Man müsste sich mal die Menschenrechte angucken. Am Büchertisch gibt es übrigens eventuell sogar noch das Buch, wo der Artikel Die Menschenrechte drin ist. Nur, jetzt mal vom Standpunkt der zu beurteilenden Fragen. Was bemerkt man? Der Staat Iran, genau wie der Staat USA, hat seine Interessen, und zwar gegensätzliche, im Nahen Osten. Ja? Beide Seiten sind so frei zu sagen, das, was sie als Interessen vertreten, sei ihr Recht. Das sagen sie. Das ist keine Erfindung, sondern das können wir beobachten.
Recht bedeutet etwas anderes als Recht. Also es gibt das juristische Recht und dann gibt es dieses, ich habe das Recht dazu in dem Sinne, ich darf das machen, weil ich mächtig bin. Aber ich meine jetzt
ja, nur guck mal, da musst du, gerade wenn du so unterscheidest, ja, dann ist es interessant. Das Einzige, was ein Interesse von einem Recht unterscheidet, ist tatsächlich, dass eine Gewalt hinter ihm steht, und zwar eine Monopolgewalt im Inneren. Im Iran steht hinter den Gesetzen dort die Monopolgewalt, die den Mullahs zugehört. Hier steht unsere und so weiter. Jetzt im internationalen Verkehr stellt man eins fest, das sind Gesetzgeber. Das sind nicht irgendwelche Objekte von Gesetzgebung, sondern die sind tatsächlich jeder für sich die höchste Gewalt, die sie überhaupt anerkennen. Wenn die jetzt untereinander anfangen zu streiten, dann hat die Form des Rechts erst einmal etwas Scheinhaftes, weil so getan wird, als ob eigentlich ein Weltgericht darüber entscheiden würde, ob Iran oder USA immer im Recht ist. So, wenn sie sich sogar einigen, es gibt bestimmte Gerichtshöfe. Was ist dann die Frage? Dann ist die Frage, und das bemerkst du gerade jetzt an den USA, wer anerkennt eigentlich welchen Gerichtshof und wie lange? Nämlich so lange, wie es ihm passt. Oder wer sagt, ich mache es auch, wenn es mir gerade nicht passt, aus anderen Gründen, aber nicht einfach, weil ich keine Gründe hätte und weil es einfach ein Recht wäre. Weil der Gerichtshof hat keine Vollziehungsgewalt gegenüber einem Staat Europa oder sonst wie, sondern Deutschland, Frankreich, nichts. Da ist keine Vollziehungsgewalt, sondern das sind reine Kalkulationen mit der Form des Rechts. Also ist es nicht so, dass irgendein Beschluss eines Gerichtshofs, sei es ein Seegerichtshof oder sei es ein sonst wie Gerichtshof, einfach gilt, sondern die Staaten ständig sich fragen, als Monopolgewalten, lasse ich das eigentlich gelten? Und wenn nicht, ist es mir scheißegal, wenn der Trump zurzeit sagt, der Gerichtshof, der amerikanische Soldaten wegen Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan anerkennen will, da sollte man die Richter einsperren. Da merkst du, das ist eine Entscheidung. Das ist nicht einfach, das gibt's. Das ist die Form. Ja, die Form gibt, dass sie aber gleichzeitig was Scheinhaftes hat, verweist aber darauf, dass man beurteilen muss, was eigentlich für Interessen unterwegs sind, die sich die Form der Unwidersprechlichkeit, die Form der Unwidersprechlichkeit geben wollen. Ich bin im Recht, soll so etwas heißen wie, prüfe nicht mehr, was ich will, sondern sag einfach ja, weil das Recht dahinter steht. Diese Form wollen sich Staaten geben. Und das ist eigentlich was ziemlich Hässliches und nicht etwas, wofür man Partei ergreifen sollte, nach dem Motto, dann gäbe es tatsächlich etwas Nettes. Weil die Weltordnung, darüber wollte ich heute jedenfalls reden, die Weltordnung beruht auf überlegener Gewalt, die durchgesetzt wird und ständig umstritten ist zwischen den größten Gewalten. Das ist etwas, da bin ich gegen diese Einrichtung der Welt und nicht etwa dafür, dass sie sich einfach an eine fiktive Weltgerechtigkeit auch noch halten sollten. Da sind die Subjekte und ihre Interessen viel zu unangenehm für. Bitte.
Ja, da haben wir zwei unterschiedliche Ansichten, was die Weltordnung ist. Also, wenn man das jetzt von dem militärisch-politischen Standpunkt nimmt, dann geht man den Kalten Krieg über, dann gab es nicht die Weltordnung. Die USA und die Sowjetunion waren auf Augenhöhe. Da war niemand über dem anderen. Da gab es auf jeden Fall keine politisch-militärische Weltordnung. Gibt es die jetzt? Nein, da streiten sich auch verschiedenste Fraktionen. Die EU als Komplex, China, die USA. Was eine Weltordnung nach meiner Überzeugung ist und was eigentlich, dachte ich, allgemeingültiger ist, das Gesetz, das Recht, die UN-Abkommen. Dort, wo sich alle Nationen versammelt haben und gesagt haben, das gilt für uns alle. Wir halten uns daran. So legen wir die Probleme in der UN.
Es gibt keinen Staat, der nicht sagt, er hält sich einfach nicht dran. Jeder Staat sagt, die Auslegung dieses Rechts ist auch seine Sache.
Das ist jetzt nicht, also Internet, Sie haben ja auch die internationalen Gerichte angesprochen, sie existieren, sie sprechen recht, die setzen es nicht durch. Aber wenn jemand dagegen verstößt, gegen diese Anordnung, ist er halt im Unrecht. Dann sind seine Handlungen illegitim und dann kann man sagen, in diesem Konflikt unterliegt er. Und hier ist ein Punkt, ich wollte noch zum Iran sagen, das waren nicht nur US-Sanktionen.
Nein, gibt auch andere.
Das waren von der UN mit allen Vetomächten, mit einer Mehrheit im Sicherheitsrat, wurde das abgesegnet.
Und ist es dann in Ordnung für dich? Einfach so? Bist du einer, der sagt, wenn es abgesegnet ist, dann halte ich die Schnauze?
Es gibt einmal erstmal den demokratischen Aspekt, die Gemeinschaft, wenn hier jetzt anfängt, einer rumzuschießen.
Nein, wir reden jetzt gerade mal über den Fall. Nicht, wenn einer anfängt, hier rumzuschießen, dann würde ich sagen, schnell alle unter die Tische. Aber nicht, das ist Unrecht.
Die Mehrheit entscheidet nicht im Sinne von, wir wollen die Minderheit raus, sondern die Mehrheit kriegt die Entscheidung, die dann die Gesellschaft, das ist die Demokratie, den Minderheitenschutz und nicht die Minderheit. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt für mich. Das war ja bei den UN-Sanktionen dabei.
Bis jetzt.
Und zweitens, dann gibt es noch das Recht. Es gibt Verfassungen, es gibt Gesetze, es gibt Abkommen. Und wenn diese Komponenten zusammenspielen, dass man Recht einhält und demokratisch handelt, dann ist für mich eine Entscheidung.
Ich will dir nur zu bedenken geben. Erstens, stimmt es tatsächlich, dass Mehrheit über die Richtigkeit eines Gedankens entscheidet? Glaube ich nicht.
Ich sagte nicht, dass es eine richtige Entscheidung ist, dass die Mehrheit zu entscheiden und dass...
Ja.
Aber da muss ich zwei Fragen beantworten. Erstens, warum soll denn die Mehrheit entscheiden? Und zweitens, in deinen eigenen Beispielen, wo entscheidet denn da die Mehrheit?
Also Moment, wir leben in der Demokratie, der entscheidet die Mehrheit und Minderheit.
Also nach meiner...
In deinem UN-Beispiel, ja? Die fünf Veto-Mächte, die sind jetzt die Mehrheit gegenüber
den...
Nein,
da gibt es noch den Sicherheitsrat und da muss auch noch mal eine Mehrheit... Die Vetorechte, wie der Name sagt, wir haben ein Vetorecht.
Ja, eben.
Das heißt nur, die können es blockieren. Das heißt nicht, die können es durchsetzen. Veto heißt nur, wenn ich Nein sage, heißt es komplett Nein.
Siehst du?
Aber.
Da ist manchmal die Macht scheinbar ein ziemlich wichtiges Argument und nicht die Mehrheit, merkst du schon.
Gerade war die Mehrheit da. Im UN-Sicherheitsrat war die Mehrheit da. Das ist es. Da war die entsprechende Mehrheit.
Ja, guck mal, und stellst du dich so völlig ignorant gegenüber der Frage, die jeder sofort aufmachen würde. Welche Staaten haben warum eigentlich dem zugestimmt? Und da könntest du die Interessen, manchmal sogar die Erpressung benennen, warum dieser oder jener Staat sich dieser oder jener Sanktion anschließt, jene Sanktion verweigert. All das müsstest du dir mal angucken. Der reine Formalismus, den du liebst, ignoriert gerade. Ja, aber komm, die Liebe war jetzt ziemlich heftig.
Nein, ich meine, vom Gesetz, von unserem Grundgesetz.
Ja, das ist so eine kritiklose Billigung dessen, was gewohnt ist. Und ich will es ein bisschen verunsichern, darum rede ich ja darüber. Also, man kann die Interessen benennen, also sollte man sie nicht danach beurteilen, ob einfach in einem Gremium jemand die Mehrheit bekommt. Weil man bemerkt sofort, im Weltsicherheitsrat wird so abgestimmt. Der Nächste sagt, im Plenum wäre anders abgestimmt worden. Der Dritte sagt, ja, was heißt hier Weltsicherheitsrat? Ich habe folgendes Urteil folgenden Gerichtshofs auf meiner Seite. Das andere sind doch Interessierte. Und sie haben alle Recht. Sie haben nämlich Recht, dass dort unversöhnlich Interessen aufeinanderstoßen, Gegensätze nicht einfach befriedet sind, sondern von höchsten Gewalthabern Gegensätze gegeneinander ins Feld geführt werden. Und sich dazu so zu stellen, dass man sagt, diesen Inhalt lasse ich mal weg. Ich sage einfach, das ist Frieden, wenn die Mehrheit sagt, und was soll dann eigentlich passieren? Dann kommt mit einmal raus, mit einem Beschluss des Weltsicherheitsrats, ohne Veto, darf man endlich berechtigt Krieg führen.
Also Moment, Sie haben gerade gesagt, wenn der UN-Sicherheitsrat so abstimmt und dann noch die Gerichte so und sonst was, wäre das alles schlecht. Nein, das ist dann nicht alles schlecht, weil die rechtsprechende Gewalt, das sind die Gerichte. Wenn ein Gericht dann sagt, das war illegitim, dann war es illegitim, dann war es nicht. Das erklärt sich doch aus der Definition von...
Nein, der Weltsicherheitsrat unterwirft seine Entscheidung nicht dem Amtsgericht Fulda. Ja, dass sie das kann, aber dass der sich nicht dem unterwirft, ignoriert einfach die Welt.
Und der UN-Sicherheitsrat darf nur auf bestimmten Abkommen. Also
ja, ich kann auch das...
Ich kann nicht plötzlich entscheiden, ich ziehe jetzt die Gäste von den Nachbarbehörden hier und mit
der Behördenweg hilft dir nur nicht zur Beurteilung, du bemerkst es nur nicht.
Ist der Vortrag zu Ende, oder?
Ja, letztlich. Das hat sich ergeben.
Also einmal mit Recht und dem Selbstbeschluss behandelt und dann mit dem
Demokratischen
Aspekt,
der unser Leben
ist. Ja, bitte.
Ich würde einfach immer so mal anschauen, wo das Recht herkommt. Und was dafür nötig ist. Und was jetzt, also wenn jetzt hier zu Lande Recht gilt, dann spricht es ja ganz klar, hier in Deutschland spricht das halt zum Recht. Und wenn man sich jetzt die Menschenrechte anguckt, da gibt es ja keine Staatsgewalt dahinter. Und deswegen legt es halt jede Staatsgewalt aus, wie sie halt will.
Stehen alle Staatsgewalten hinter und andererseits keine darüber. Ja, und darum legen sie tatsächlich, selbst wenn sie sich darauf, also als Unterzeichnerstaaten einer UN-Charta darauf beziehen, darum behält sich jeder Staat vor, dass er darüber urteilt letztlich, ob er sich einem solchen, wie sagt auch immer, der Form des Rechts nachgebildeten Spruch anderer Staaten überhaupt beugt. Jetzt bin ich aber dagegen, das Thema, es sei denn, es ist noch sehr dringend, das Thema einfach, ja bitte.
Nur noch ganz kurz was zu diesem Internationalen Seegerichtshof, weil das ja ein Beispiel von ihm war, wie er selber ausgeführt hat, merkt man, dass die Liebhaberei fürs Recht immer bei der Gewalt handelt. Und zweitens dann, obwohl ich damit nicht einverstanden bin, sogar bei der überlegenen Gewalt. Also du hast gesagt, die Chinesen versuchen da in Südchinesisch mehr Inseln aufzuschütten und so weiter, dann setzen sie die Gewässer von den Anhängern. Das verbietet der internationale Seegerichtshof. Und was passiert? Ja, jetzt sagst du, die einzige Art und Weise, wie man den Chinesen beibringen kann, dass das Unrecht ist,
das ist überhaupt, ist das nicht die einzige
Art und Weise. Amerikaner das auch durchsetzt.
Ich habe erstmal wollte ich feststellen, wer legitim handelt. Das war der erste Punkt, den ich geklärt habe. Weil wenn man feststellt, wer ist im Recht, in Anführungsstrichen.
Ja, das Recht ist erstmal der Zustand, der existiert. Da sagt man, das ist der Rechtszustand. Also sind die es ändern wollen, Unrecht.
Nein, also so. Recht ist, wer das Gesetz hinter sich hat. Ja? Jemand ist in Recht, wer das Gesetz hinter sich hat. Wer ist in Recht? Das wollte ich einmal feststellen. Dann habe ich gesagt, um dieses Recht, was man festgestellt hat, durchzusetzen, machen die Amerikaner das im Moment. Ich sagte nicht, das wäre die einzigste Möglichkeit. Das habe ich nicht behauptet. Ich sagte, die Amerikaner machen das mit einem legitimen Hintergrund. Weil sie tatsächlich in der Art und Weise für sich haben, dass die Chinesen das nicht dürfen.
Ja, also, hat er ja gesagt.
Sind wir jetzt also einig? Wir sind uns einig darin, dass wir uns uneins sind. Also lassen wir es mal gerade an dem Punkt, weil da sind jetzt die Argumente gefallen. Noch ein Chorreferat.
Ja, ein Stückchen Recht. Haben Sie die Welt gesetzt? Sie haben sich hingesetzt und erst mal ausgehobert, wer ist überhaupt zuständig, Recht zu schaffen? Na, das sind ja halt diese Sicherheitsratmächte und Deutschland. Eben die mächtigsten Länder auf der Welt. Haben Sie einen Vertrag geschlossen und gesagt, das ist das Recht? Kommen die Amerikaner her und sagen, das Resultat passt uns aber nicht mehr. Wir kündigen. Ist auch Recht. Ist ja nicht verboten, kündigen. So, das hat, und keiner der Beteiligten sagt, das ist jetzt mal gegen deine Version, ne? die das gemacht haben, argumentieren nicht damit, dass sie sagen, ach, das ist doch ein Stückchen Recht und das gilt einfach so. Sondern alle bringen sofort ihr Interesse in Anschlag, sagen, was heißt das für uns? Der eine sagt, er hält man fest, aber nicht wegen dem Recht, sondern wegen seinem Interesse. Sagen die Deutschen ganz offen. Und die Amis, nein, kommt nicht in die Tüte. So dass sich die Frage, gilt das Recht, ist es eine Ordnung zur Beurteilung des Ami-Imperialismus, wie er da unterwegs ist, völlig erübrigt.
Also gut, jetzt ist es vielfach gesagt, natürlich noch nicht von jedem. Aber machen wir den Punkt mal zu. Ich sage nur noch, ich gebe noch einen Hinweis. Was Dollarimperialismus gestern war und was die Ausnutzung der Position des Dollarimperialismus durch die neue Regierung Trump heute ist, hoffe ich, in einigen Umrissen deutlich gemacht zu haben. All das kann man wirklich auch in aller Ruhe in den Artikeln der Zeitschrift Gegenstandpunkt nachlesen, die ich da sehr ans Herz lege. Der Punkt, den wir jetzt am Ende, bevor wir in die Rechtsdiskussion kamen, schon angesprochen hatten. Die Macht, die sich aus der ökonomischen Seite mit Sanktionen und Sanktionsregime ergibt und die die Souveränität von Staaten tangiert, ist immer einer Kontrolle unterzogen. Die heißt nämlich ständig, reicht eigentlich die ökonomische Gewalt, um zu erreichen, was man gegenüber anderen Staaten will? In Sanktionen steckt sehr konsequent ständig die Frage drin, ob man nicht erstens sie verschärfen muss, zweitens, wenn das nichts nützt, andere Staaten dazu heranziehen, drittens sie damit schädigen und viertens, wenn man es dann wirklich ernst meint, auch mal zu anderen Mitteln. Immerhin sind die Sanktionen als Mittel der Unterwerfung anderer Staaten gemeint, dass man dann zu anderen Mitteln übergehen müsste. Also in Sanktionen und im Einsatz der Ökonomie als Waffe steckt immer der Übergang zu den Waffen, zur militärischen Konfrontation. Was dazu zu sagen ist, da empfehle ich das neue Heft des Gegenstandpunkts, das in 14 Tagen erscheint. Darin ist ein Artikel, der hat den Titel Vorkriegszeiten. Also das war jetzt noch der Appetizer und jetzt machen wir Schluss, es ist 10.